Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin nur ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi,
ja?
Wir laufen wieder.
Endlich.
Ja, wie geht's dir?
Super.
Ja?
Ja.
Das ist was ganz Neues.
Ja, mittlerweile nicht mehr. Wenn das Wetter besser wird.
Ja, stimmt. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Stimmt.
Ja, und deshalb kann ich mit voller Vorfreude mich dem Gast widmen.
Ja, hast du recht.
Ja. Wen haben wir heute?
Ich bin dran, ne?
Ja.
Und zwar ist hier Ralf Kellenberger.
Gude.
So. Ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, so die Menschen, die hier sind, zu Gast zu beschreiben. Leute, die jetzt hier zuhören, wissen nicht, dass wir schon gefühlt eine Stunde davor
Podcast gemacht haben ohne Mikro.
Ja.
Aber trotzdem muss ich es irgendwie hinbekommen. Also ich sag mal so, Leute, die dich nicht kennen, werden dich im Laufe der Sendung hier kennenlernen. Darauf können wir ja auch einige Sachen aus dem Weg räumen. Aber ich fange trotzdem mal mit diesem Trugschluss an. Viele kennen dich aufgrund des Eintracht-Rings zum Beispiel.
Mhm.
Und auch mittlerweile gibt es auch eine Kette.
Eine Adlerkette, genau.
Eine Adlerkette, ja. Genau. So, das ist so das
Aushängeschild.
Aushängeschild wahrscheinlich von dir.
Oder? Kann man so sagen?
Ja, der klassische Adlerring, das war ja das allererste Produkt, das wir gemacht haben, 2021. Und die Seite heißt ja auch adlerring.de. Und steht der Ring steht über allem. Und dann haben wir halt gedacht, weil es haben dann Leute schon am Anfang auch gesagt, sag mal, gibt es auch eine Kette?
Mhm.
Und dann dachten wir, ist eigentlich eine coole Geschichte, auch weil manche halt doch dann keinen Ring tragen. Es gibt viele, die halt alles tragen. Und, aber so kam dann das quasi, dass wir zu jedem Ring, den wir jetzt gemacht haben, gibt es dann eine Kette dazu. Und das sind so die wichtigsten Stücke, die wir haben. Wir haben noch ein Lederarmband, was wir machen.
Mhm.
Weil dann gibt es manche, die wollen keine Kette oder keinen Ring. Und haben dann quasi, haben wir gedacht, so ein Lederarmband mit einem Silberverschluss, einem Adler drauf. Das funktioniert auch noch gut und wir wollen auch nicht so viele Produkte anbieten, weil es geht wirklich um den Adlerring.
Ja.
Und das ist eigentlich schon so das Aushängeschild und auch die Kette mittlerweile auch.
Aber wir müssen mal ein bisschen von vorne anfangen, um eben genau hier reinzugehen, dass man dich nicht darauf reduziert. Bist du gelernter Schmuckmacher? Oder wie nennt man das eigentlich?
Ja, das ist immer so ein Thema. Also ich komme ja aus Pforzheim. Und habe in Pforzheim...
Hat noch keiner gemerkt.
Das wäre meine Frage gewesen. Ja. Ein typischer Frankfurter klingst du erstmal nicht.
Ja, also wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, dann würde der wahrscheinlich gar nichts verstehen. Also ich versuche mich anzustrengen. Ich habe in Pforzheim einen Berufskolleg für Schmuck, Gerät und Design gemacht, 3 Jahre. Und da war eine Goldschmiede-Ausbildung inkludiert.
Mhm.
Und ich habe auch nie eine reine Goldschmiedelehre gemacht. Es war quasi in diesem Paket Berufskolleg 3 Jahre mit drin. Danach bist du staatlich geprüfter Schmuckdesigner.
Mhm.
Und ich sehe mich eigentlich immer selber als ein Schmuckdesigner, weil mir immer dieses Kreative, das Zeichnen, das war immer absolut mein Ding. Und nach diesen 3 Jahren bin ich dann noch auf die Kunsthochschule in Pforzheim gegangen und habe Schmuckgeräte und Design studiert. Und habe quasi dann nach 4 Jahren bin ich Diplom-Schmuckdesigner, also habe dann das Diplom gemacht. Und ich sehe mich als Schmuckdesigner, aber natürlich diese Goldschmiede-Kunst, die wurde mir damals halt auch dann beigebracht. Und, aber mein Schwerpunkt, der war immer beim Zeichnen, beim Entwerfen.
Hm.
Ideen, dass ich mich auch mit Leuten zusammensetze und die haben dann auch eine Idee und wir bauen was Geiles zusammen. Ich zeichne das dann quasi auf. Das war dann, ich habe ja, das wissen viele gar nicht, ich war, der Grund, warum ich nach Frankfurt bin, das war, ich hatte ein Angebot bekommen von Fossil Diesel. Also Diesel, Fossil hat die Lizenzmarke für Schmuck und Uhren. Von Diesel hatten die das ein paar Jahre, ich glaube immer noch. Und die hatten so ein Satellitenbüro in Frankfurt, wo die halt Designer versucht haben zu bekommen aus ganz Deutschland, weil so Frankfurt ja das Herz ist von Europa oder von Deutschland, und dass die halt dann alle nach Frankfurt kommen und können da so die besten Designer kriegen. Und da war ich quasi bis 2020 war ich bei Diesel Fossil angestellt und war verantwortlich für den Schmuck und die Uhren, habe dann quasi die auch entworfen und habe dann diese technischen Zeichnungen, die wurden nach China geschickt. Und dort waren die ganzen Modellbauer, die haben es umgesetzt, und ich habe das dann immer kontrolliert, wurde alles so umgesetzt, wie ich das wollte. Und so entstand dann quasi diese Schmuckkollektion, die ich dann weltweit für Diesel quasi entwickelt habe. Und 2020,
okay, also du hast eine Schmuckkollektion für Diesel entwickelt?
Genau, ich war quasi verantwortlich für die Schmuckkollektion in erster Linie, habe auch bei den Uhren mit entworfen. Und habe das erst in einem Team gemacht, das hat sich dann verkleinert, das Team, und dann 2016, 2017 war ich dann quasi komplett allein dafür verantwortlich, musste auch dann dauernd nach Italien reisen, nach Breganze, da ist das Diesel Headquarter, und auch dann ab und zu hatten wir, weil das alles, ich war quasi unter Fossil angestellt und die sitzen in Dallas, Amerika, und dann musste ich ab und zu nach Dallas und dann nach China wegen der Produktion. Und wir haben zwischendrin noch Trendreisen gemacht mit den Diesel-Designern direkt, mit noch einem von Fossil quasi, der in Dallas sitzt, auch in, war für Diesel verantwortlich für die Uhren. Und wir haben dann zusammen im Jahr zweimal, also für Spring, Summer, Fall, Winter, haben wir dann jeweils eine Trendreise gemacht und sind dann nach Tokio, L.A., New York, Kathmandu, also ganz abgefahrene Locations, und haben uns da Inspiration geholt für die neue Kollektion. Und das war schon auch eine sehr coole Zeit. Ja, das habe ich mal kurz. Das hat nicht damit gerechnet.
Ich, nee, nee. Vor allem, das nicht erzählt vorhin.
Vor allem so. Das wirft Fragen. Eigentlich ist das nicht noch beim Vorstellen. Man muss erstmal. Okay.
Wir fangen mal jetzt von Anfang. Ich dachte, wir fangen jetzt mal wirklich so von the bottom.
Ja,
fangen
wir an. Du, da gehe ich noch davor, dann auch. Aber erstmal muss ich das sagen lassen, weil das ist ja schon eine krasse Nummer. Das heißt also praktisch, dass du, wenn man beim Juwelier die Uhren im Schaufenster gesehen haben, waren Teile von dir oder
genau,
war alles von
genau,
dir?
Genau, also
oder?
Elemente. Wir haben das immer zusammen entworfen. Auch dann auch, das musste ja immer. Wurde auch abgestimmt. Der Schmuck wurde auch so angepasst ein bisschen an die Uhren. Also wir waren quasi ein Design-Team, und wir haben auch zusammen dann diese Trendreisen gemacht und haben dann auch dann versucht, zusammen Elemente in den Schmuck und in die Uhren einzubauen. Ich habe halt die Schmuckkollektion komplett selbst entworfen, und dann haben wir versucht noch, wie kann man den Link zu den Uhren schaffen, dass dann die Leute auch sagen, hier, ich habe zu meiner Uhr noch ein cooles Armband an.
Okay. Ja.
Und ja.
Wie groß war so ein Team? Also nur.
Wir waren also, wie gesagt, es war am Anfang, waren wir zu, nur für die, es war dann ging um die Mans, also die Männerschmuckkollektion hauptsächlich, wo ich es immer, habe es immer als Unisex gesehen. Wir waren dann in Frankfurt waren wir mal drei Leute. Und dann hatten wir noch einen in Dallas sitzen, einen Designer. Und dann quasi von Diesel, da war das immer auch ein Team von drei, vier Leuten, die für Schmuck und Uhren verantwortlich waren. Und wir haben quasi, also es lag quasi in meiner Hand, diese Schmuckkollektion, die habe deshalb persönlich immer abgestimmt, und ich habe das dann immer, es gab immer Präsentationen in Italien, dann, wo ich dann kam auch manchmal der Renzo Rosso reingelaufen, das ist ja der Gründer von Diesel, und die haben das dann quasi dann begutachtet und haben dann, wenn es denen gefallen hat, hat man es dann direkt gelassen, oder sie haben gesagt, ey, kannst du das und das vielleicht noch ein bisschen ändern, und ich habe dann mit den Änderungen bin ich dann zurück nach Frankfurt, habe dann quasi alles umgebaut oder nochmal das Feintuning gemacht und habe das dann mit China kommuniziert. Die Designs, die Entwürfe, und musste dann auch nach einer gewissen Zeit, wo dann die das schon die ersten Modelle entwickelt haben, in China musste ich rüberfliegen, und wir haben dann quasi die Kollektion zusammen dann dort vor Ort angeschaut und auch nochmal geguckt, was kann man verändern, was kann man besser machen.
Und das wurde dann weltweit vertrieben? Oder?
Weltweit wird es vertrieben, genau. Okay. Das war weltweit, ja.
Aber es kann natürlich sein, dass ich, aber vielleicht auch andere, nicht ganz folgen konnten gerade. Du bist nach dieser Ausbildung direkt bei Fossil und Diesel gelandet?
Also ich habe mich eigentlich nach meinem Diplom 2007 hatte ich mich selbstständig gemacht. Da hatte ich quasi diese, ich hatte da, das war eine Kunsthochschule, und ich hatte durch meine Eltern, der ich aus der Schmuckfamilie komme, hatte ich immer auch diesen kommerziellen Grundgedanke. Ich wollte was machen, was wirklich die Leute auch tragen und Bock haben und keine irgendwie
Kunststücke,
die jetzt irgendwo ausgestellt sind und ja. Und die haben das dann, also genau, ich habe das dann, ich habe dann quasi zum Diplom ein Label gegründet, weil es für mich so das Sprungbrett war raus. Und es hieß damals, hieß das Raquel, das war von meinem Namen Ralf Kellenberger, die ersten Buchstaben, Raquelle. Und es war basierend auf Leder und auf Silber. Und hab dann da quasi eine Kollektion entwickelt. Da gab es auch schon dann Streit damals in der Hochschule zwischen den Professoren, weil ich quasi zu kommerziell war. Und die anderen fanden es wiederum gut. Und aber ein paar Jahre später haben sie mich dann auch schon gefragt, haben sie mich eingeladen, dass ich quasi, weil die haben dann sich auch ein bisschen geändert und wollten, das war dann irgendwann ein Problem auch in der Schule, dass das, die haben das verpasst. Dieses Kommerzielle mit einzubauen. Und nachher wollten sie mich dann quasi als Aushängeschild so ein bisschen nehmen.
Ah.
Das war ganz witzig, weil ich ja bei Diesel da Fuß gefasst habe und da jetzt was mache, was man wirklich auch anziehen kann und kaufen kann und was, ja genau.
Ja.
Und ich war dann, also nochmal zurückzukommen, 2007 Diplom. Ich habe mich selbstständig gemacht mit diesem Brand dann Raquel, was meine Diplomarbeit war. Und hat er ausgestellt, auch in Berlin auf der Premium. Und so kam jemand von Fossil Diesel auf mich zu. Die haben das gesehen in Berlin während der Fashion-Messe. Da rennen halt auch viele so aus dieser ganzen Modeschmuckindustrie, rennen da Leute rum und gucken natürlich auch, ob sie was entdecken. Und so kamen die halt auf mich. Und die haben mich dann quasi angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse habe, für Diesel Schmuck zu entwerfen. Und ich war aber noch selbstständig, ich war in Pforzheim, wollte auch in Pforzheim bleiben, weil ich da ist meine ganze Infrastruktur, meine Gießereien, meine Gravierer, Modellbauer, Formbauer, was man quasi braucht, um hochwertig Schmuck umzusetzen. Und aber ich habe dann, ich war dann ein Jahr war ich selbstständig und bis das Angebot dann kam und wollte auch nicht weg, weil ich wollte nicht nach Frankfurt und habe mich aber dann doch irgendwie hatte ich ein Gefühl, okay, komm Frankfurt. Ich mache das jetzt einfach mal bei Diesel. Ich hatte ja auch mal während meiner Diplomzeit, witzigerweise, während meiner Studienzeit, musstest du ein Auslandssemester machen. Und ich hatte dann, war für mich früher Diesel immer so ein Traum. Ich fand Diesel also früher richtig cool. Und hab dann irgendwie über Freunde, über Connections, über die Schule, über all die Kommilitonen, ihr Studium, habe ich versucht, einen Kontakt rauszukriegen von Italien, von Diesel und habe da einfach mal an irgendeine E-Mail habe ich dann bekommen, habe ich mal was hingeschickt zum Portfolio, kam nie was zurück. Und dann fand ich es halt krass, dass in Berlin auf dieser Messe halt jemand auch von Diesel, Fossil, auf mich zukam und ich dachte, also, was geht jetzt ab? Und aber ich war dann trotzdem so von meiner Selbstständigkeit eigentlich überzeugt, dass ich das auch überlegt habe, aber ich habe dann gedacht, nee, Ralf, komm, das ist echt eine Chance, du bist noch jung. Du kannst da, sicher was, das kann interessant werden. Und bin ich dann 2009 nach Frankfurt gezogen. Das war eigentlich dann der Schritt, warum ich überhaupt hier in Frankfurt bin.
Eigentlich hättest du sagen müssen, zu Diesel, nein. Ich habe euch damals eine Bewerbung geschrieben. Sorry. Der Zug ist abgefahren.
Ja. Nee, glaube ich nicht, dass ich da Zeit habe.
Nee, glaube ich nicht. Kann ich nicht. Sorry.
Aber mich interessiert es, wo hast du dann ein Auslandssemester gemacht, wenn du es nicht in Italien
hast? Es war Auslandssemester, konntest du machen oder halt in einer Firma. Auch in Deutschland konntest du Praxissemester. Genau, Praxissemester ist besser, vielleicht der bessere Begriff. Und dann war ich bei einem Goldschmied in München, den habe ich auch während meiner Studienzeit, gab es so Seminare, war er mal, dort hat er einen Vortrag auch gehalten, war ich beim Patrick Muff, ist auch ein Schmuckdesigner in München, sehr bekannter. Und dann war ich quasi in München habe ich fast dreiviertel Jahr habe ich dann gelebt und dann bei ihm, das war eine reine Goldschmiede. Und da habe ich auch, muss ich sagen, sehr, sehr viel gelernt, weil er auch wirklich so diesen, kommerziellen Grundgedanke hatte. Er hatte so eine, er ist sehr figurativ, was er macht, auch speziell. Aber er, wie gesagt, er, ich fand damals seinen Stil, auch immer noch, was er macht, fand ich sehr cool. Und das hat mich schon auch zu der Zeit auch dann geprägt. Und der hat mich auch wiederum dann betreut beim Diplom. Und er war halt dann einer, wo gesagt hat, das ist eine klare Eins, das macht er genau richtig. Und die anderen Kunstprofessoren haben gesagt, nee, ist, halt, so, ist, die, ist halt eine Vier.
Wegen Kommerz und...
Genau.
Ist ja wie im Rap.
Ja, aber dann fragt man sich halt, warum machst du eigentlich das Studium? Ne? Oder warum macht man dieses Studium, wenn du letztendlich nicht wirklich davon leben kannst oder vielleicht nur ein Bruchteil von denen, die mit ihrer Kunst in Anführungszeichen, weil es nicht kommerziell ist, dann nicht davon leben können. Also, weißt du, von dem Grundgedanken
absolut,
her.
Absolut. Ja. Und die mussten auch da, die haben da auch was geändert in der Hochschule. Ich habe immer das Glück gehabt, dass meine Eltern, also meine Mutter, die war bei Chopin Schmuckdesignerin und war bei Rolex vorher. Und mein Vater ist Edelsteinfasser, Brillantenfasser. Der war auch bei Genf, also wir haben sich in Genf kennengelernt, auch bei Chopin. Und dann hatte Chopin noch einen Zweitsitz in Pforzheim. Sind dann nach Pforzheim irgendwann zusammen umgezogen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich versuche mal zu helfen. Also war es dir quasi in die Wiege gelegt worden, so ein bisschen?
Genau. Ich hatte das Glück. Genau, danke für die Hilfe. Es wurde mir in die Wiege gelegt. Also ich bin wirklich aufgewachsen mit Schmuck, aber habe halt immer dieses Kunsthandwerk gesehen, auch von meinem Vater, wie er halt dann die Steine in, der hat dann wirklich auch über ein Freund, Bekannter von ihm, für den er auch viel gemacht hat. Der war sehr vernetzt in die Formel 1, hat für die ganzen Leute dort dann Schmuckanfertigungen gemacht. Und mein Vater hat halt das alles komplett ausgefasst mit Steine. Und ich habe halt immer da diese Arbeit gesehen. Und von meiner Mutter, Chopin, ist ja auch sehr hochwertig. Da bin ich immer auch mit diesem High-Quality-Schmuck, High-End-Jewelry, bin ich aufgewachsen, wo es wirklich dann um Gold geht, um Edelsteine. Mhm. Um einfach auch sehr aufwendige, hochwertige Arbeiten. Und das sind eigentlich meine Wurzeln. Und wenn ich abdrifte, muss ich mir sagen, gell? Ja, und das sind halt meine Wurzeln. Und deswegen war das immer in mir drin, dass ich irgendwann möchte ich genau das machen. Und ich habe das mit Diesel, das war eine coole Erfahrung. Da habe ich viel gelernt. Allein diese Trendreisen, wo ich durch die auf der ganzen Welt rumgereist bin, und das werde ich immer dankbar sein, das kann mir auch niemand mehr nehmen, das ist mehr wert wie alles Geld der Welt. Und das war wirklich das Besondere zu der Dieselzeit, aber mich hat es irgendwann fertig gemacht, dieses ganze China-Produktion, Massenproduktion, das war ja alles dann ja Stahl und alles Fake, keine echten Steine, wo verwendet wurden. Und mit diesen Materialien, das alles mal gesehen zu haben, was da wirklich passiert, auch in China, das sind ja wirklich Welten, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist irre. Und das war für meine ganze Entwicklung, war das wirklich super und es hat mich auch weitergebracht. Aber für mich war immer klar, ich will irgendwann meine Schmuckkollektion, die ich mal angefangen habe, weiterverfolgen. Natürlich haben mich auch die ganzen Trendreisen geprägt. Da komme ich auch ganz kurz zu meiner Schmuckphilosophie, die so ist, wie sie jetzt ist, dass ich quasi aus altem, verloren gegangenen was Neues kreiere. Und das ist auch durch diese Trendreisen, wo wir auf Flohmärkten waren, viel, also Vintage-Stores, Flohmärkten, da haben wir immer nach so alten Knöpfen, alten Messern oder irgendwas, wo irgendwelche coole Details versteckt drin waren, Motiven. Und die habe ich natürlich auch rausgezogen, wo nichts jetzt für Diesel waren zu der Zeit, habe ich für mich rausgezogen, habe daraus dann meine Kollektion entwickelt. Wie zum Beispiel habe ich in Belgien, war ich auf dem Flohmarkt, auf dem großen, und habe da so einen alten Bartkamm entdeckt, Jugendstilzeit mit Hibiskusblüten geprägt von 1920, so die Zeit. Ja. Und daraus quasi die Blüten, aus diesen Blüten, die man auf dem Bartkamm sieht, habe ich dann quasi eine Hibiskus-Kollektion gebaut. Gibt es ein Armband, gibt es dann einen Armreif, es gibt einen Ring dazu, eine Kette. Habe quasi diese Form übernommen und übertragen auf eine Schmuckkollektion. Mhm. Und so entstehen eigentlich die meisten Produkte von mir, die basieren alle auf alten Geschichten, die ich irgendwie, wo ich irgendwie auch in New York zum Beispiel, habe ich in einem alten Vintage-Laden, hatte ich so einen alten Pin mit so einem Widderkopf gefunden und habe den anguckt und habe ihn hingelegt. Die Frau kommt dann zu mir her, die Besitzerin, ich habe gesehen, dass du es in der Hand hattest und dir hat es gefallen. Ich schenke es dir und es soll dir Glück bringen. Dann habe ich mit diesem alten Pin, den habe ich komplett in einen neuen Kontext gesetzt, habe das komplett neu modelliert und in A3D, das war nur ein ganz flacher Widderkopf von vorne und habe den komplett aber ausgebaut, dass die Hörner hinten rauskommen, dass es wirklich ein 3D-Teil wird und auch einen Ring dazu entwickelt dann. Hat man daraus quasi auch 2-3 Schmuckstücke entwickelt. Die basieren von diesem alten Pin. Du kannst dann quasi, da wurde dieser alte Pin wurde abgeformt. Da habe ich quasi einen Wachs hatte ich dann zur Verfügung mit diesem Abdruck, habe darauf dann alles drumherum aufgebaut. Oder wenn ich zum Beispiel was gefunden habe, habe ich das auch dann in eine eigene Münze habe ich dann entwickelt, oder so eine eigene Platte, wo dann quasi der Kopf dann drin sitzt. Dann hat das einfach nochmal einen neuen Kontext gesetzt, wo auch sehr, sage ich mal, eher dann modern war und zeitlos. Weil meine Schmuckstücke, die sind teilweise wirklich 5, 6, 7, 10 Jahre alt. Ich sehe die als zeitlos, weil wirklich das sind Geschichten, die sind wirklich passiert und daraus entstand auch der Schmuck. Also viele entwickeln ja, die entwickeln dann was und versuchen dann noch eine Geschichte dazu zu erzählen. Und bei mir entsteht eigentlich alles aus einer Geschichte raus, die passiert ist. Und das ist, glaube ich, das, was viele auch nicht wissen und was mich unterscheidet, wahrscheinlich auch von vielen, die Schmuck umsetzen oder Schmuck machen.
Du hast gerade ganz gut erklärt, weil als du angefangen hast, das zu erzählen, wäre meine Frage gewesen, ich habe es am Anfang ein bisschen falsch verstanden, dass wenn du Dinge entdeckt hast, zum Beispiel auf dem Flohmarkt, wo du auf den Reisen warst, mein Gedanke war erst, dass man was findet und daraus ein Schmuckstück macht. Nee, also ich mache jetzt ein Gegenbeispiel. Es gibt zum Beispiel Jungs, glaube ich, sind das, die machen aus alten Skateboards Holzringe. Das heißt, die nehmen ja diese alten Bretter und kreieren daraus etwas.
Ja.
Und das wäre ja tatsächlich, wenn man jetzt von der Massen, ich meine klar, aus dem Skateboard kriegst du einige Ringe raus. Das heißt, da ist die Massenproduktion jetzt nicht so schwierig.
Okay.
Aber bei dir, ist ja so, wenn du jetzt sagst, du hast ein altes Taschenmesser, hast du gesagt zum Beispiel gefunden?
Bartkamm.
Ein Bartkamm oder so, genau, oder ein Bartkamm. Das heißt, dich hat quasi dieser Kamm, also das Design, das auf diesem Kamm war, inspiriert dazu.
Genau.
Was Neues.
Genau.
Zu kreieren,
genau.
Was aber man dann natürlich, weil du ja dann kannst du natürlich in eine Art, ich sage es einfach mal, Massenproduktion gehen, weil blöd gesagt, wenn ich einen Stein finde und sage, ich möchte jetzt mit diesem Stein, den ich gefunden habe, dass du mir einen Ring machst, dann kannst du den bestimmt machen, aber dann ist es ja nur ein Ring, weil es gibt ja auch nur einen Stein.
Genau.
Das heißt, du könntest da gar nicht, also könntest auch nicht mal 5 draus machen.
Genau. Und das ist aber es kommen zu mir auch viele Leute, Kunden, und die haben genau sowas. Die haben dann einen Stein gefunden und die bringen mir auch alten Schmuck, den sie geerbt haben, der von der Oma ist, der halt mittlerweile altbacken aussieht oder den nicht gefällt. Aber er hat halt eine Erinnerung. Sind Emotionen mit verbunden. Und das ist auch was ich ganz oft mache, aus dem Alten was Neues kreieren. Und das ist dann eine Einzelanfertigung.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein Einzelstück.
Genau, und da kommen manche durch, ich habe den Stein von meiner Oma geerbt, ein Zitrin, dann habe ich daraus quasi einen Ring gebaut, habe mir zu dem Stein einen Ring entworfen, wo dann das alles zusammenpasst. Oder Leute bringen mir dann irgendwie alten Schmuck, kannst du mir das einschmelzen, ich hätte gern von dir, von deinen Ringen, oder ich habe einen Ring im Kopf, kannst du mir da einen Ring draus machen mit meiner Gravur? Also das ist eigentlich von mir auch so ein Hauptthema, so personalisierte Schmuckstücke. Auch meine Schmuckstücke wenn jemand kommt und würde gerne noch da was irgendwie dazu machen, eine Personalisierung, eine Gravur, das ist immer, da bin ich immer offen und sage nicht, nee, das Schmuckstück steht für sich und das darfst du auf gar keinen Fall anfassen, weil das ist einfach mir dann so wichtig, da geht's, ich will, dass einfach jeder, der bei mir dann ein Schmuckstück kauft, dass er wirklich sich zu 100% damit identifizieren kann. Und weil es ist wirklich jetzt kein Modeschmuck, den du jetzt mal trägst. Es ist dann so dein Anhänger, deine Kette, die hast du immer bei dir. Das ist dein Ring und das spiegelt auch irgendwo dann deine Persönlichkeit. Ich finde es einfach auch wichtig, dass du, wenn du den Schmuck anguckst, du weißt, ey, das war eine coole Zeit mit dem Ralf. Das war echt, das hat Spaß gemacht, mit ihm das zu besprechen. Und mir gefällt sein Stil und ich finde es ganz, ganz arg wichtig, weil Schmuck ist ja wirklich sehr viel mit Emotionen verbunden. Und also aus meiner Sicht zumindest. Und
das sind praktisch diese Teile, die man dann selber weitervererbt, weil es dann der Ring ist.
Genau, oder, genau.
So dieses,
genau.
Ja.
Genau.
Und jetzt, der Steve hat ein Wort gesagt, das gar nicht zu dir passt, aber er hat gesagt, damit könntest du ja gar nicht in die Massenproduktion. Aber ich glaube, bei dir gibt es sowas wie Massenproduktion überhaupt nicht, wenn ich das...
Ja, nee,
du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was er gemeint hat.
Ja, ich auch, aber ich wollte es jetzt nochmal gerade rücken.
Ich will uns an der Stelle dafür entschuldigen, aber mit Massenproduktion meinte ich nur...
Ich weiß, was du gemeint hast.
Okay, danke.
Nein, dass man halt mehrere Teile draus machen kann. Aus einem Teil, kann man nicht mehrere Teile machen, ist klar. Aber dass es bei dir eigentlich eher schon dann von manchen Sachen mehrere Sachen gibt, aber absolut, halt keine, nicht jetzt keine Fossiluhr, die also überall auf der Welt zu kaufen geht.
Genau. Ich sag mal so, auch meine Kapazitäten sind natürlich dann irgendwo auch begrenzt, weil ich wirklich mit alten, mit kleinen Betrieben in Pforzheim arbeite. Ich versuche halt auch noch in Pforzheim dieses alte Kunsthandwerk am Leben zu halten. Es gehen leider immer mehr Firmen müssen dicht machen oder weil die halt auch viele gehen dann ins Ausland, weil es dann da günstiger ist. Aber Pforzheim ist ja bekannt auch als die Goldstadt und war ja mal eine riesen Schmuckindustriestadt und es wird halt immer weniger. Ich merke das einfach dann auch mit Firmen, die einfach dann zumachen mussten leider und ich will halt, solange es geht, meinen Schmuck dort herstellen, weil ich denke, ich habe einfach so mit Pforzheim eine Verbindung, was die Schmuckproduktion betrifft und arbeite auch mit viel älteren Menschen zusammen, die halt noch dieses Kunsthandwerk richtig beherrschen, ob es jetzt ein Graveur ist oder auch nur jemand, der poliert, den Schmuck nochmal das Finish gibt, den letzten Touch gibt. Und da habe ich wirklich halt ein super Netzwerk, was mir auch durch meine Eltern kam, das zustande, habe das dann weiterhin ausgebaut. Und da gibt's natürlich, das sind keine riesen Betriebe, da gibt's natürlich Grenzen. Gerade wenn du halt auch in einer sehr hochwertigen Qualität was umsetzen willst, da kannst du jetzt nicht groß auf Masse gehen. Wenn man da mal jemand sagt, hier, es sollen jetzt mal 20, 30 Ringe sein, aber noch mit Steine drin und die sollen alle gleich aussehen und die Gravur, alles muss sitzen und das ist dann schon auch eine Challenge dann, in der wirklich, dass jeder Ring dann dieses Niveau dann am Ende hat. Das ist dann schon eine Challenge, also da auf einen Schlag auch hunderte von Ringe mal zu machen, das ist, sag ich mal, da kommst du dann schon auch an deine Grenzen und auch wenn, ich lasse ja viel meine Schmuckstücke gießen, das wird quasi, es gibt einen Wachs und dann wird es gegossen in Silber oder in Gold und da gibt es natürlich auch Gussausfälle. Das ist ja auch immer so, wenn manche Leute dann fragen oder sagen, hey, der Goldpreis, das ist ja, die Relation stimmt ja nicht zu deinem Schmuckstück, da muss ich ja leider sagen, ja, der haben halt doch wenige Ahnung dann, weil da steckt ja auch, allein Gold zu verarbeiten ist zum Beispiel viel aufwendiger wie Silber, weil du hast auch dann Verluste dabei bei dem ganzen Prozess, wenn du das Gold gießt. Und das ist halt auch was ich dann versuche, vielen Leuten zu erklären, weil mit Gold ist es einfach nochmal eine andere Nummer. Genau. Das darf ich wieder so ein bisschen...
Alles gut. Nee, das macht gar nichts. Nee, aber wie gesagt, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, und das hast du mir ja meine Frage beantwortet, ist ja, dass es halt nicht in Masse gemacht wird, sondern dass das wirklich in Handwerk stattfindet und dass du, wenn du deinen Schmuck machen lässt von den Leuten, dass da halt, ja, dass die Leute das wirklich mit jedem einzelnen Stück dass das erschaffen wird sozusagen. Ne? Ja. Und das, ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache. Das geht auch ja oft, dass es gleich aussieht, aber du hast halt bei jedem Stück wieder dieses das Neuerschaffen. So verstehe ich das jetzt mal. Dass du sagst, okay, du machst jetzt nicht keine Ahnung, wie jetzt du am Fließband irgendwie mit allem drum und dran, sondern du hast ja jedes Mal wieder, sag ich mal, jetzt nehme ich wieder ein Beispiel, einen Ring in der Hand.
Ja.
Und der wird ja wieder, der Ring von neu gemacht, du hast eine Form und alles drum und dran, aber dieser Prozess ist trotzdem ein Prozess, der nicht maschinell ist, sondern du hast die Leute dahinter, du hast dein Handwerk dahinter.
Ja.
Und deshalb ist das ja erstmal vom zeitlichen Aufwand und allem drum und dran, deshalb sind wir wieder bei der Qualität und so weiter, dass man sagt, okay, da sind wir wieder im Kreis zu schließen bei Steve's, ich weiß, Massenproduktion, dass man sagt, okay, du hast einen gewissen bisschen Rahmen, in dem du dich bewegst mit deinem Schmuck, aber es ist jetzt keine Massenware, sondern genau. Es ist eher, was du da machst, also deine Kollektion in einer gewissen Auflage, wo du mit den Leuten zusammenarbeitest, aber das ist praktisch jedes Stück was
unikat
wert
war, ist, unikat,
genau. Das,
und
das genau, ist
genau,
weil
unikat,
du hast, das ist praktisch genau. Eine Linie,
ja.
Aber es ist nicht jedes unbedingt zu 100% gleich, genau. Vielleicht zu 98% genau. Oder wie auch immer.
Und das genau, und das wollte ich, da bin ich jetzt vorhin kurz hängen geblieben und das wollte ich sagen, auch du hast, auch bei Silber passiert es auch, bei Gold auch, also das wollte ich bei Gold sagen, du hast auch immer diesen Gussprozess, Gussausfälle. Du wirst dann was gegossen und dann fehlt halt ein Teil von dem Ring. Das ist ein ganz normaler Prozess, was passieren kann. Und dann hast du manchmal 3-4 Versuche, was alles ein Riesenaufwand ist, weil du hast dann Küvetten quasi, du musst überlegen, du hast dann du machst dann so einen Gussbaum aus Wachs. Du hast einen Gussstab in der Mitte aus Wachs und dann machst du quasi die ganzen Wachsringe oder Ketten, oder nicht Ketten, nicht, es gibt, die werden maschinell produziert, aber die ganzen Anhänger, Ketten, Ringe werden quasi an den Gussbaum dran gewachst und dann kommt dieser Gussbaum in die Küvette rein.
Mhm.
Und diese Küvette wird mit einer Betonmischung aufgefüllt. Dann wird diese Küvette, hört er dann aus, also dieses Betongemisch, das wird dann erhitzt. Und dann fließt dieser Gussbaum aus der Küvette quasi raus. Und hast du in das Negativ, in dieser Küvette, in dem Beton, ist dann das Negativ von dem Gussbaum. Und durch ein Schleudergussverfahren oder Vakuumgussverfahren wird dann das Silber oder Gold erhitzt und schießt dann durch so dieses Vakuum, schießt es dann in dieses negative Küvette, wo der Baum drin ist, mit diesen ganzen Ringen drauf, schießt dann da rein, kühlt dann ab. Und so dann wird dann nachher das Beton, das wird dann aufgeschlagen, also aus der Küvette wird dann der Betonklotz rausgezogen, wird dann aufgeschlagen und dann hast du quasi den ganzen Baum, der vorher Wachs war, hast du dann in Silber.
Mhm.
Und bei diesem, du musst überlegen, was da alles passiert, dass der Druck, alles muss stimmen, weil du hast ja teilweise sehr detaillierte Elemente in den Schmuckstücken drin und dass das dann durch den Prozess nicht immer funktioniert und du ein paar Anläufe brauchst. Und das wissen halt auch viele nicht, dass es wirklich auch, und dann halt, dass da wirklich halt da auch, nicht du einfach den Ring machst und fertig ist er, da steckt wirklich ein langer Prozess dahinter. Deswegen, wenn auch jemand dann, also oder der Adlerring oder was, wenn er jetzt einen Ring aus meiner Kollektion bestellt, das muss, sage ich immer, das dauert circa 3-4 Wochen, weil immer auch mal was passieren kann, wo das ausfällt. Und das ist, dann hast du quasi dann dieses diesen rohen Ring am Ende, wo noch dann auch so dieser so ein Ast dran ist quasi, von wo an dem Baum dann dran war.
Mhm.
Und die Ringe werden ja nicht an den Baum direkt dran geklebt oder an diesen Stab, da kommt nochmal ein Ast dann dran. Und es wird dann nachher so ein rohes Teil mit so einer rauen Gusshaut drauf und es wird dann komplett nachher versäubert durch verschiedene Prozesse. Es gibt dann eine ganz grobe Feile, dann gibt's eine Schmirgellatte, dann gibt's Polierrädchen, also mattierte Rädchen, wo du dann wirklich dich ranarbeitest, bis du eine aalglatte Oberfläche hast am Ende. Dann wird es quasi poliert, dann wird's nochmal in Ultraschall reingemacht, also dass der Dreck aus den ganzen Vertiefungen rauskommt und so quasi ist nachher jedes Stück für sich ein Unikat und hat wieder erlebt einen anderen Prozess. Das ist kein maschineller Prozess,
genau,
wo was gepresst,
ja, genau,
gedruckt wird.
Mhm.
Und so ist wirklich auch jeder Adlerring, alles sind Unikate, weil die alle sind den Prozess durchleben und ich habe auch natürlich Goldschmiede in Pforzheim, die mir dann da helfen, weil es einfach auch mehr geworden ist. Wo ich am Ende habe ich jeden Ring nochmal selber oder jedes Stück auf jeden Fall in der Hand Und wenn ich merke, da ist sowas nicht, wie das meinem, also wie es mir halt dann gefällt, wird es halt dann nochmal immer überarbeitet.
Ja, okay. Ich nenne jetzt trotzdem nur das Teufelswort Massenproduktion, weil ich kam da nur drauf, weil wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie du vorhin gesagt hast, so Diesel, Fossil als Beispiel, das sind ja schon Sachen, die in Masse gefertigt werden oder wurden.
Ja.
Ne? Und mein Gedanke war nur der, natürlich kann man auch immer, wie wir vorhin gesagt haben, wenn man halt, ja, ich finde jetzt einen Stein, sag mal, mit einem Ring draus, dann ist es ein absolutes Einzelstück. So.
Genau.
Aber den Eintrachtring jetzt mal als Beispiel, um den zu nehmen.
Adlerring.
Entschuldigung, Adlerring, ja, genau.
Adlerring.
So viel Zeit muss sein.
Ja, den kann man ja nach wie vor kaufen.
Ja.
Und den wird man ja auch wahrscheinlich noch eine Zeit lang kaufen können. Das heißt, im Prinzip ist es ja schon trotzdem eine gewisse Art von Massenproduktion, als Überbegriff. Für mich war Massenproduktion nur gemeint mit, genau, du kannst nicht nur einen Ring oder fünf kaufen, sondern du kannst, keine Ahnung,
ja, ja. Weißt du, also es ist so, weiter. Du hast quasi, das ist, also diesen ersten du musst den Ring irgendwie entwickeln und dieser erste Adlerring, sage ich mal, der wurde komplett in Wachs modelliert.
Genau.
Da hast du einen Wachsblock, ganz banal gesagt, du hast einen Würfel, einen Wachswürfel und aus diesem Wachswürfel wird dieser Ring nachher quasi so die Form, dass es ein Ring wird, nachher auch der Adler wurde komplett dann modelliert und das ist wirklich ein Prozess, das war wirklich, das kannst du eigentlich gar nicht genau in der Zeitform irgendwie nennen, weil du lässt es dann mal liegen. Dann guckst du wieder, passt es dir, dann probierst du das mal an, sitzt du überhaupt am Finger gut, dann machst du mal ein bisschen was weiter, dann legst du hin. Also ich habe da an dem allerersten Ring, das war da schon ein Prozess, wo vielleicht über ein Dreivierteljahr irgendwie dann ging. Weil ich habe das dann mal liegen lassen, dann konnte ich schon nicht mehr sehen, dann wieder weitergemacht. Und das ist das Alleraufwendigste. Wenn ich jetzt jeden Ring, Adlerring, so machen müsste, dann wäre er unbezahlbar. Und deswegen gibt es dann von dem einen Ring, wo dann der perfekte Ring, gibt es dann quasi eine Form, eine Silikonform, wo du dann die eine Art Abdruck hast und dann kannst du quasi in die Form immer heißes Wachs reinspritzen, hast dann den Ring drin. Aber selbst das Wachsspritzen ist halt nicht einfach. Da muss der Druck, da musst du auch mal drei, das vier, fünf Wachse
spritzen. Das muss komplett ausgefüllt sein. Das muss ja genau diese Form bekommen.
Genau. Und da fängt schon an.
Klar.
Und deswegen ist es so, dass es halt wirklich immer noch ein besonderes, es ist eigentlich am Ende dann auch ein Unikat, weil jeder ist doch nun mal irgendwo, wo der Laie nicht sieht, aber ist irgendwo, hat er was anderes, weil er einen anderen Touch nochmal bekommen hat, eine andere Feile, eine andere Fräser war nochmal dran, weil nochmal was anderes nochmal nachjustiert werden musste. Und deswegen sehe ich das schon auch als Einzelanfertigungen.
Ja, klar.
Weil jetzt in China zum Beispiel vieles halt über Pressen lief, über Stanz. Und die haben dann die stellen es dann ein und dann wird wirklich das Hauptteil die haben dann keine Form, das wird dann immer quasi gestanzt und quasi dann in Masse produziert und so ist es halt bei.
Deswegen mein Vergleich, wenn wir jetzt nochmal die beiden Marken nehmen, Diesel und Fossil, da ist nicht wahrscheinlich, also will ich jetzt auch gar nicht schlecht machen oder so, aber da ist jetzt nicht viel Hand gemacht in dem Sinne.
Nee.
Naja, sag mal so, da ist eigentlich der Hauptteil ist dieser kreative Prozess, das überhaupt zu entwickeln.
Ja.
Ne? Ist da vielleicht ähnlich, sage ich jetzt mal, vielleicht so, aber.
Und selbst halt das war halt damals, also der sind auch in China, sind in der Firma, sind wirklich top Leute, die können Handarbeit, also ganz toll arbeiten, aber es geht halt drum, das kostet dann in der Produktion $5.20. Nee, das ist zu teuer, Ralf. Es darf 4 Dollar und 80 Cent kosten. Und so musste ich auch dann dieses geile Design, was es mal war, musste ich dann immer runterbrechen, weil es dann immer um die Marge ging bei den Schmuckstücken. Und das ist halt das, was für mich natürlich für einen Designer immer ein riesen Killer ist, ein Upturn, wenn du dann dein geiles Design eigentlich nachher komplett runterfahren musst, weil das ist halt dann der Marge nachher entspricht.
Ja, und da gehen wir jetzt nochmal zurück, was du vorhin gesagt hast, nämlich wenn dann einer kommt und sagt, so, der Preis entspricht ja nicht dem Goldpreis. Was ja dann, jetzt hast du es ja erklärt,
genau.
Was ja eigentlich, wenn man selber mal drüber nachdenkt, sowieso schon völliger Quatsch ist, aber was, wenn man jetzt hört, was da alles dahinter steckt und alleine nur der kreative Prozess,
Auch das?
Das ja. ist ja so, ich meine, ja. und man vergleicht, also man sagt es auch immer, dieses Know-how, was dahinter steckt, ja. das wurde ja auch nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie, genau. ne? das hat man sich auch alles,
genau.
das ist alles das, was mit eingepreist ist.
Genau.
Und ich möchte jetzt mal vergleichen, wir haben schon mit manchen, die sich in der Mode auskennen, gesprochen, ne? wenn dann ein T-Shirt 3000 Euro kostet.
Geil, da kann man sich gerade sagen.
Ja, ja.
Ich wollte dieses T-Shirt-Beispiel nehmen, wenn, ja, nämlich, ja, wenn es um Druck geht.
Ja.
Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe ein Logo, aber ich möchte es, keine Ahnung, gefühlt 18-farbig, dann kriegst du halt ganz schnell erklärt, so, ja, warte mal ganz kurz, es ist nicht so einfach, also es geht schon, es geht alles, aber das schwarze T-Shirt mit dem einen weißen Druck drauf, kriegen wir günstig hin.
Mhm.
Aber willst du um den weißen Druck noch einen gelben Rand? Und ne, es wird immer mehr.
Ja, aber mir geht es eigentlich eher darum, dass wir das auch schon hinterfragt haben, ab einem gewissen Preislevel zu sagen, was rechtfertigt denn jetzt noch ein 3.000-Euro-T-Shirt zum Beispiel? Ne, dass man da sagt, okay, irgendwann wird es absurd,
ja.
was ich jetzt in deiner Branche jetzt oder bei deinem Handwerk eher nicht so sehe, weil das ja. nochmal ein ganz anderes Volumen ist, aber beim T-Shirt zum Beispiel ist halt dann irgendwann, ist, wie der Daniel gesagt hat, irgendwann ist es halt der Stoff und irgendwann ist es dann halt das und dann ist es halt irgendwann der Preis halt auch ja. völlig absurd. Dann ist es die Marke, der Name oder was auch immer, was man dann bezahlt. Aber wenn man jetzt das ansieht, zu sagen, es ist ja auch nicht so, dass jedes T-Shirt dann handgenäht wird und dann draufgemalt wird oder sonst irgendwas,
nee.
Sondern es ist halt im Endeffekt dann da Massenproduktion.
Ja,
ich nehme jetzt, was weiß ich, Supreme oder was
ja, du vorhin ja, gesagt hast.
Ja, so ja, diese ja. Nummer, was gut, wenn es jemand kauft, ist das ja auch, hat es auch eine gewisse Rechtfertigung, aber dass man dann halt sagt, aber was bei sowas, weil im Endeffekt, wir waren da ja auch vorhin schon bei deinem Studium und so weiter und so fort, aber da ist ja trotzdem, das ist ja auch trotzdem noch Kunst. Das ist ja Kreativität. Ich meine, wir sind da beim Entwerfen, du hast vom Zeichnen gesprochen und allem drum. Alleine bei dem Entstehungsprozess, bevor das erste Stück Gold geschmolzen wird oder so, du hast ja da vorher schon so viel drinne.
Brutal.
Und mit dem Background und mit dem, ich finde, das ist halt auch ein bisschen das Problem, dass man oft immer sagt, okay, das ist das Produkt, das hat vielleicht den Wert von so und so viel Euro von den Materialkosten.
Also, ja.
Aber das zählt halt bei manchen Sachen einfach nicht, ja. weil alleine was dahinter steckt.
Der Designprozess,
das Entwicklungsprozess. Genau, das alles. Ja. Und da kann man ja. nicht sagen, okay, Gold ist so und so. Und
ja.
ja, theoretisch könntest du ja dann auch sagen, dann gehst du ins Möbelhaus und sagst, okay, das Holz, das kostet 8 ja, Euro.
Genau.
Warum kostet der Schrank jetzt 5.000 ja. oder so? Ja. ja, gut, das kommt dann halt ja. immer drauf an. Aber ja. das sind halt so Sachen, das kann man halt nicht machen. Oder
ja.
allein, wenn du essen gehst, dann ja. sagst du, okay, pass genau. auf, wenn ich jetzt einkaufen gehe, genau. dann wird das jetzt 5 Euro
Gin-Tonic.
Kosten.
Gin Tonic.
Ja.
Ich gehe nach Hause, ich hole mir die Flasche für 14 Euro und den Tonic Water für 3 Euro hole ich mir, dann mache ich mir daheim 10. Warum genau. zahle ich jetzt hier für ein Gläschen 14 Euro?
Ja, liebe genau. Grüße an Markus. Ich habe 15 Euro im Gibson für einen Jackie Cola bezahlt.
ja. ja, aber das ist genau das der ist, Punkt.
Ja, du hast es voll verstanden.
Ja, nee, ich wollte es jetzt nochmal so ein bisschen bildlicher darstellen, ja. weil ich einfach sage, so diese, klar, muss man sich das dann auch leisten können, aber ich sag mal so, wenn man das macht, dann ist ja, dann muss auch die Wertschätzung da sein. Oder alleine, wenn man so eine Frage stellt, dann sage ich, okay, dann muss ich auch gleich nochmal ein Beispiel nennen, aber dann bist du vielleicht nicht reif für das Schmuckstück.
Ja, so. Ja. Nee, genau. Das ist perfekt, dass du das sagst, weil wir hatten auch letztens hatten wir eine Anfrage, da ging es um einen Adler-Anhänger in Gold. Und da haben wir dann den Preis quasi, die Preise sind immer auf Anfrage, weil sich der Goldwert ja natürlich jeden Tag gerade verändert. Und dann haben wir das halt dann rausgeschickt und die Person hat dann gesagt, ja danke für die E-Mail, aber ja, er findet, dass dieser Preis nicht im Verhältnis zu dem aktuellen Goldwert steht. Und da muss ich halt drüber schmunzeln, weil dann hat es jemand auch nicht verstanden. Wenn du das nur nach dem gehst oder wenn Leute mich schon fragen, ich sage einen Preis und die fragen dann, ja, wie viel wiegt das? Da weiß ich eigentlich schon, wir können das Thema, weil du musst auch das Handwerk, da musst du auch einen Sinn dafür haben. Mhm. Und das, ich habe ja auch letztens ich habe jetzt auch vor ein paar Monaten habe ich auch einen Film zu mir quasi über mich gemacht, wo ich auch was dazu erzähle. Mhm. Und wo auch zu meinem Schmuck, auch zu der Philosophie, zu dem, wie ich das, wie, wo das her, mit der die Geschichte, wie ich quasi zu diesen Schmuckstücken komme, weil das wissen halt die wenigsten. Also die sehen halt dann den Schmuck, ah ja gut, und wenn ich dann aber dann was dazu erzähle, was da dahinter steckt, dann, oh, das ist ja krass. Also die sehen auf einmal das mit ganz anderen Augen, da ist schon so viele Aha-Momente, wo dann Leute komplett geflasht waren von diesem Anker, weil der jetzt genau diese Geschichte hat, die er hat. Und das war vielleicht vorher einfach nur ein Anker halt für die. Aber auf einmal gibt es da halt einen Hintergrund und okay, krass.
Ja, Hibiskus blüht auf dem Kamm.
Oder halt das, genau. Ja. Ich habe genau.
Beispiel, ja. So, du hättest auch, also hart gesagt, man hätte auch einfach bei Google Hibiskusblüte eingeben können. Kriegst halt keine Ahnung, wie viel.
Ja, aber da musst du ja schon die Idee dafür haben. Und das ist ein ganz anderer Prozess.
Aber dann kannst du dir auch was rausnehmen. Dann sagst du halt, ja, super, die Hibiskusblüte sieht schön aus, da mache ich jetzt mal.
Ja, ich habe halt, zum Beispiel halt diese mit diesem Hibiskus-Kamm, ich fand einfach das so abgefahren, diesen Bartkamm. Also hast du einen Bartkamm noch in der Tasche stecken?
Nee.
Ja. Also so ja, allein dass dieser Bartkamm war und dann ein Bartkamm, auf einem, wo auf Hibiskusblüten drauf sind.
Ja, echt klar.
So wie total, ja. Da müssten irgendwie vielleicht keine Knochen oder sowas bisschen, aber das passt irgendwie, hat nicht gepasst. Aber genau das hat mich halt irgendwie da geflasht, das mitzunehmen in diesem Bartkamm. Und ich habe ja quasi von diesen Blüten habe ich ja einen Abdruck gemacht in der Form und habe dann das schon, das Original genommen, um dieses Schmuckstück anzufangen oder zu beenden. Also das sind schon die originale Formen quasi fließen in das finale Schmuckstück damit ein. Es ist nicht nur einfach jetzt hier, ich könnte jetzt auf die Webseite gehen, kann mir jetzt irgendwie Hibiskus, ja, ich habe jetzt gerade Bock auf Hibiskusblüten, ich mache jetzt mal eine Kollektion. Das ist wirklich, wie gesagt, dieser Bartkamm, der hat mich halt irgendwie angezogen. Ich fand es so abgefahren, das Teil. Und dann habe ich gedacht, ey, daraus mache ich jetzt eine Kollektion. Ich habe auch mal so ein Rasiermesser in Tschechien im Vintage-Markt habe ich mal gefunden das erzählt die Geschichte vom heiligen Hubertus. Das ist dann auch so ein Totenkopfschädel und auch ein Kreuz und dann auch der Pfeil und Bogen und so ein Siegeskranz ist da drauf und auch ganz abgefahren und daraus habe ich zum Beispiel auch eine Kollektion, Hunter-Kollektion, habe ich dann einen Armreif draus entwickelt aus diesen ganzen Formen, die auf diesem Messer drauf sind. Und das ist halt immer auch, finde ich, eine coole, das mag ich immer, wenn dann zu mir Kunden kommen, die sich was interessieren und ich zeige dann denen die Schmuckstücke und dann erzähle ich dann meine Geschichte dazu und packe dann aus meiner Schublade, packe ich dann dieses alte Rasiermesser aus.
Geil, das wäre meine Frage gewesen, ob du quasi die Inspirationsquellen,
ja,
nenne ich es jetzt einfach mal, dann auch immer noch hast.
Genau.
Das ist halt geil.
Ja. Ja. Und ich habe zum Beispiel von meinem Großvater habe ich einen Siegelring geerbt, also von meinem Urgroßvater, oder bekommen durch meine Eltern, und der war total demoliert und er hatte auch so eine ganz abgefahrene, auch so Jugendstil war das so wellenzeitlich drin, eine ganz abgefahrene Ornamentik. Und den habe ich quasi auch komplett in einen neuen Kontext gesetzt, wo du jetzt eigentlich, es ist was ganz anderes. Da war auch dann ein Onyxstein, so ein Lagenstein drin. Meine Ringe sind komplett massiv. Mein Schmuck ist generell auch eher massiv. Also kein Shishi-Schmuck. Und aber du siehst halt, wenn ich dann diesen alten, verbeulten, kaputten Ring dir hinlege, den habe ich bei mir in der Schublade liegen, neben dem von meiner Kollektion, siehst du halt auf einmal, ja, das ist wirklich daraus entstanden. Aber es sind halt eigentlich zwei komplett verschiedene Ringe. Und das ist immer, das macht immer extrem viel Spaß, wenn ich, die Leute sehen ja dann zuerst dann den Schmuck und dann interessieren sie sich für was und dann sage ich, ich sag dir mal die Geschichte kurz dazu, zu diesem Ding, geil, und pack dann dieses originale Fundstück aus und dann so, wow, krass.
Ja, krass, okay.
Also das ist, im Grunde ist es ja praktisch auch, was ich sehr geil finde, eine, wie soll man sagen, auch eine Hommage an die Leute, die sich die Sachen haben einfallen lassen. Also die bereits viel früher existiert haben. Jetzt kannst du wieder mit deiner Musik kommen und so. Aber aber dass man halt sagt, okay, man lässt irgendetwas, das sich jemand mal ausgedacht hat oder designt hat.
Genau.
Das nehme ich und lasse es in einer anderen Form weiterleben. Ja?
Etwas verloren gegangenes in einen neuen Kontext setzen.
Genau.
Das ist ja von mir so ein Zitat, das ich da auf der Webseite aussage. Also habe ich auch wirklich so stehen. Weil genau das, ja, du das macht Spaß, ihr versteht es, also.
Ja, das ist
ich würde noch ein gutes Bier nehmen.
Sponsor.
Sponsorball.
Ich muss gestehen, weil wir sind ja nicht so für unsere, Vorausrecherche bekannt. Und
ich würde vielleicht doch ein Apple Boy, wenn es noch geht. Klar geht das. Ich glaube, Apple Boy hätte ich jetzt doch.
Also neu.
Sorry nochmal, Entschuldigung.
Nee, kein Problem. Aber Tobi machen. Ja, mach ich.
ich kann das nicht.
Ah, hier, Siggi macht's. wo war ich jetzt? Achso, wegen der Recherchen. Klar, ich folge dir auf Instagram und habe das auch alles gesehen. Ich muss gestehen, auf der Homepage zum Beispiel war ich nicht. Aber das ist genau der Punkt. Ich gucke mir das im Nachgang dann ein, weil ich möchte dich jetzt hier kennenlernen, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Dementsprechend habe ich das nicht gelesen. Aber für mich ist das einfach wirklich so ein Ding, dass das, wie gesagt, es ist nicht so, dass man, wenn man sagt, okay, ich sehe was und mache das jetzt nach, weil heutzutage haben wir ja auch im Vorfeld so ein bisschen geredet, da kommt dann einer, der sieht dann irgendwas und dann baut er das um und macht dann ja irgendwie Geschäft oder so, irgendwie sowas in der Richtung, sondern du hast im Gegenteil so diese Sachen, und das finde ich halt, auch geil, ich hoffe, man kann jetzt meine Gedanken zu verstehen, aber
das heißt schon.
Dass du halt
meine was war nimmst. Ein bisschen komplex vorhin.
Ach Quatsch.
Oh, ich kann folgen. Dass du was nimmst von jemandem, den du gar nicht kennst. Weil du weißt nicht, wer den Bartkamm gemacht hat. Du weißt nicht, wer das Rasiermesser gemacht hat. Gut, den Siegelring, weißt auch nicht, wer es gemacht hat, aber wo er herkommt.
Ja.
Ja, aber dass du diesen Leuten praktisch ihr Handwerk schätzt und das zu schätzen weißt, was sie geschaffen haben.
Ja.
Und daraus mit deinen Gedanken, mit deiner Kreativität dann das
was Neues
schaffst und ein neues Leben einhauchst und das irgendwie auf diese Art und Weise dann weiterleben lässt, als Hommage an jemanden, der sowas gemacht hat wie du, aber viel früher und irgendwo und keine Ahnung, wie er dazu gekommen ist und so weiter, aber die halt sich vielleicht auch so Gedanken gemacht haben für ihr Handwerk, für ihre Leidenschaft, für das, um das...
Es sind wirklich alles so Vintage-Stücke. Das war wirklich auch in Pasadena, Los Angeles war so ein Flohmarkt, wo wir immer hin sind, wo auch wirklich so die ganze Modewelt hinrennt, weil er wirklich cool ist. Und das war wirklich echt immer in so, wir haben da immer so Kisten gegraben und wirklich da wir waren dann in den verrücktesten Ecken. Und es sind wirklich Elemente, die haben keine Beachtung mehr gehabt. Die sind wirklich, also es ist nicht so, dass ich jetzt in irgendeinen Laden jetzt reingehe und kaufe dann da was, der auf der Zeil ist oder auf der Goethestraße und mache dann davon meine Form. Also so ist es nicht. Es sind wirklich so alte, verlorene Elemente und du hast es echt schön gesagt, dass ich da auch irgendwo diese Arbeit, danke dir, cheers. Dass ich die Arbeit auch irgendwo damit natürlich auch schätze, die mal da vor, keine Ahnung, 80, 100, 100 oder länger Jahren jemand sich da was einfallen hat lassen. Und es ist ja auch kein Schmuckstück gewesen. Das ist, ich setze es ja komplett, es ist ja, der Bartkamm ist ja... Das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Schmuckstück denn all das finde und das es sind Elemente, die mit Schmuck nichts zu tun haben.
Rasiermesser ja auch nicht unbedingt in dem Fall.
Rasiermesser auch nicht,
genau.
Oder alte Knöpfe.
Ja, genau.
Ich habe jetzt noch eine Story, an die ich noch im Hinterkopf habe und irgendwann loswerden muss.
Dann sagst du schnell.
Ja, nee,
schnell.
Weil es ging. Es geht um dieses Schätzen zu wissen. Da gibt es eine kleine Geschichte von meinem Stiefvater, von meinem Bruder und mir. Also mein Stiefbruder, selber Alter wie ich. Und als wir 18 Jahre alt waren, war mein Stiefvater in Schottland gewesen und hat einen 18-jährigen Whisky mitgebracht.
Mhm.
Und dann. Hat er uns einen kleinen Schluck eingegossen und hat halt mit uns angestoßen und hat gesagt, so, jetzt trinken wir was, das ist so alt wie ihr. Ja, und ich habe halt einen Schluck genommen, mir hat es alles weggefetzt in meinem Rachen und habe gedacht, kann ich nicht trinken und so weiter. Und dann hat mein Stiefvater halt die Worte gesagt, die werde ich halt nicht vergessen, und gesagt, naja, vielleicht bist du dann noch nicht so weit.
Okay.
Nee, aber für mich ist das, hat das eine Bedeutung.
Wir fassen zusammen sehr früh zum Alkohol hingeführt.
Nein, gar nicht, weil ich damals gar nichts getrunken habe. Aber es geht darum, dass ich heute weiß, was er damit gemeint hat. Weil es halt auch da halt um mehr geht, als um dieses, ich trinke jetzt hier was weg, sondern dass das halt auch, jetzt gut, ein bisschen abwegiger, aber dass es da halt auch um was geht, was lange Zeit gereift ist, was auch eine Geschichte hat, was halt auch eben nicht, keine Ahnung, ich hole mir jetzt mal einen kurzen Kiosk oder so, sondern dass das auch was Wertvolleres ist, was ich damals gut sowieso nicht in dem Zusammenhang nicht zu schätzen wusste, weil es einfach auch keine Erfahrung, aber ich trinke heute, wenn ich mal so einen Whisky trinke, oder trinkt man den ganz anders. Mhm. Und dann geht er auch, ne, und ich verstehe, was er damals gemeint hat. Und ich wollte es jetzt einfach nur da vorhin übertragen, wenn jemand kommt und sagt so, naja, okay, was ist denn das, und stellt seine Fragen oder so. Oder entweder man weiß es dann zu schätzen mit der Geschichte dahinter und allem dran, oder eben nicht.
Genau.
Und das war jetzt nur noch meine kleine Geschichte dazu.
Du, nicht auch, das ist auch völlig legitim. Also es ist, alles hat seine Berechtigung, auch der Dieselschmuck oder Fossil, was das ist. Ich finde wirklich, es gibt auch, ich mache ja auch Kugelarmbänder, und es gibt auch Kugelarmbänder, die kannst du dir auf der Zeit kaufen für 20 Euro oder für 10 Euro.
Kannst du kurz für unsere Zuhörer erklären, was ein Kugelarmband ist?
Kugelarmband?
Ja.
So ein Kugelarmkette.
Ja, hallo, manche wissen es nicht.
Es ist, das ist quasi ein Armband, das aus Kugeln besteht.
Ja, ich weiß nicht, was du fragst. Das kennst du noch, das sind diese
Kugeln. Ich habe halt zum Beispiel alle auch bei diesen, es sind auch zum Beispiel Kugelsteine, die aus Idar-Oberstein kommen, von einer alten Kugelsteinschleiferei, die es leider auch jetzt nicht mehr gibt.
Ja.
Und ich werde wahrscheinlich die Kugeln, die ich habe, wenn die ausverkauft sind, gibt's die auch nicht mehr, ist es vorbei.
Mhm.
Und ich habe mir halt damals auch gedacht, so, oh, ich mag das eigentlich, diese Kugelsteine, gibt es dann verschiedene Arten, also Labradorit, Sodalit, Amethyst, Jade, so, etc. Und habe auch dann dazu quasi einen speziellen Verschluss entwickelt, hab den auch patentieren lassen, der quasi, wo das wie so ein Kugelgelenk steckt, die Kugel drin, und auch die Kugeln sind auf einer Kette aufgezogen. Die Kugeln, die Kugelbänder, die ihr kennt, sind wahrscheinlich so irgendwie Silikonschnüre drin.
Ja, aus Portugal, 3,50 €.
Genau. Und bei mir ist wirklich halt auch von dem Verschluss und auch über schon allein, wenn du dann das Kugelband, ich habe jetzt gerade keins an, wenn du dann quasi schon diese Kette zwischendrin halt laufen siehst, das ist halt, da versuche ich mich halt wirklich auch mit sowas nochmal abzuheben. Und es muss natürlich jemand genau auf solche Details stehen. Du musst es verstehen, weil es hat halt einen ganz anderen Preis. Und, aber es gibt zum Glück Leute, die genau sowas dann auch schätzen. Aber wenn jemand einfach nur ein Kugelband will oder sieht, dann ist es besser, vielleicht er geht in eine Galeria Kaufhof oder in irgendeine, ich sag's, keine Namen.
Ja, ist gut. Das sind alles Sponsoren.
Dann ist es vielleicht besser, er geht dahin, holt sich ein Kugelband, weil du musst schon die Arbeit auch da verstehen, und mir ist es wirklich wichtig, ich sag auch manchen, du, dann schlaf noch mal eine Nacht drüber, weil ich will auch, dass du das trägst. Ich will nicht, dass du nachher ein paar Wochen sagst, oh, das bereue ich, das hätte ich jetzt nicht kaufen sollen, weil ich will wirklich Leute, die das auch schätzen, und auch genauso beim Adlerring, die das aus voller Überzeugung tragen, weil da habe ich viel mehr davon. Wenn die das mit rumlaufen und die strahlen es aus, voller Stolz, ihren Ring, ihre Kette, das habe ich damals beim Ralf Kellenberger mir geholt, und guck mal da, der Verschluss, guck mal da, wie das gemacht ist.
Ja.
Das ist wirklich, das musst du verstehen. Und dann verstehst du auch dann, sagen wir mal, die anderen Preise. Und
ich denke auch, wenn halt jemand das dann nicht versteht, also auch den Preis meinetwegen nicht nachvollziehen kann und nicht versteht, dann ist es, so doof es klingt, am Ende vielleicht dann nicht die richtige Person.
Absolut.
Also ich meine, ich kann auch immer ein kurzes Beispiel geben. Ich habe mir mal irgendwann, damit wir jetzt auch mal hier andere Marken nennen, die uns sponsern. Ich habe mir mal tatsächlich auch bei Galeria Kaufhof so ein, ich glaube, die Marke hieß oder heißt, gibt immer noch Police, glaube ich, oder so.
Ja, kenne ich. Auch so mal Konkurrenz zu Diesel.
Kann sein, genau.
So ein bisschen.
Habe ich mir so ein breites Silberarmband gekauft.
Ja, ja, ja.
Das sah echt cool aus und ich bin da auch gar nicht anspruchsvoll gewesen und so. Aber ich sag ehrlich, der Verschluss war richtig scheiße. Also das Armband war cool.
Mhm.
Und im ersten Moment war der Verschluss auch schön, weil der einfach zu öffnen war und auch einfach zu verschließen war. Mhm. Aber der ist einfach immer aufgegangen.
Mhm.
Und das war jetzt auch nicht extrem teuer oder so, ne? Also sind wir wieder beim Thema Massenproduktion. Das hat halt in dieses Preisgenre gepasst, dass jemand wie ich das kauft, der sagt, ich lege da auch gar nicht so viel Wert drauf, ob das jetzt alles super Handwerk ist, sondern es war halt, hat mir gefallen. So. Und das Ding ist immer aufgegangen.
Mhm.
Ich bin irgendwo dran gestoßen, Verschluss aufgegangen.
Mhm.
Ich habe meinen Arm auf den Tisch gelegt, der Verschluss ist aufgegangen.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, auch wenn es jetzt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nur 90 Euro gekostet hat, ich werde das früher oder später verlieren.
Ja.
Auf diese Art und Weise.
Dann kaufst du halt, weil du Bock hast, ein Armband, kaufst du vielleicht wieder eins. Und dann bist du bei 5 Armbändern, die du verloren hast, dann hättest du lieber gleich eins von mir geholt. Das würdest du heute noch tragen.
Ja. Doch,
als ist Beispiel, so. Als Beispiel jetzt.
Ja. Ich darf noch ein gutes Beispiel nennen. Und zwar, ich habe zum 18. Geburtstag habe ich eine Uhr bekommen von meinem Vater. Nee, sorry, war zu Weihnachten. Also ich bin 18 geworden in dem Jahr, aber war dann zu Weihnachten das Geschenk von meinem Vater, war eine Sinnuhr. Auch ein ganz bekannter Frankfurter Uhrenmacher, sagt man ja.
Ja.
Und da hatte ich am Anfang so ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel die Verbindungsstücke zwischen Armband und der Uhr im Sinne, ne, also in dem Sinne, da hat sich der Stift manchmal verbogen.
Mhm.
Weil es man, also ich mochte das nicht, wenn die Uhr zu weit ist.
Okay, ja.
Also ich habe es lieber ein bisschen enger gemocht, aber ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel irgendwie mein Handgelenk extrem bewege, dass eigentlich ist es zu eng. Und ich habe das Ding mal, also ich habe die Uhr mal verloren, in Anführungsstrichen, als ich vom 3-Meter-Brett im Schwimmbad gesprungen bin, bei einem Kopfsprung und habe halt mein Handgelenk quasi extrem nach oben gedehnt. Und dabei ist mir die Uhr abgegangen. Und ich musste natürlich dann halt im Springerbecken nach dieser Uhr tauchen, weil die halt auch nicht ganz günstig war.
Mhm.
Hab sie natürlich auch wiederbekommen und bin dann da quasi zur Reparatur hingegangen und hab mir diesen Stift erneuern lassen.
Mhm.
Und leider, wenn jetzt Leute hier zuhören, darf man mich auch gerne Lügen strafen, aber ich weiß, dass irgendwann es da auch Veränderungen im Bereich von der Geschäftsführung gab und so Geschichten. Und es gab eine lange Zeit noch den alten Sinn, also der Mensch, der diese Uhren irgendwann mal wie auch immer, erfunden oder gemacht hat. Bei dem war ich ein paar Mal und der hat immer gesagt, so ja, leider ist das, was da jetzt hinten dran kommt, nicht mehr in allen Teilen zumindest. Also Uhrwerk, alles noch super, aber nicht mehr, also in, da wird halt vielleicht an manchen kleinen Einzelteilen gespart, wie zum Beispiel an diesem Stift.
Ja, 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 ja.
Und der ist halt nicht mehr so stabil, wie er eigentlich vielleicht mal war.
Weil der kommt halt von woanders her vielleicht so, jetzt.
Genau. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel gewesen, was mich sehr, sehr lange gestört hat, weil ich habe dann immer, ich musste diesen Stift insgesamt 3-4 Mal reparieren.
Ah, okay, Wahnsinn.
Also der ist immer wieder quasi verbogen und dann trennt sich quasi das Armband an der einen Seite halt von der Uhr.
Das darf eigentlich bei so einer Uhr nicht passieren.
Eigentlich nein. Bin dann irgendwann auch umgestiegen auf ein Lederband, weil das halt ein bisschen, wie sagt man, flexibler ist oder dehnbarer ist. Seitdem hatte ich auch nie wieder Probleme damit, aber das waren auch so Geschichten, wo man halt gemerkt hat, so okay, das sind handwerkliche kleine Feinheiten, die vielleicht dann aufgrund von Marge, Preis, warum auch immer, vielleicht verändert werden, die aber manchmal dann auch nicht dazu beitragen, dass das Produkt vielleicht das ist, was es früher mal war.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also so, ja, dann wieder das, leider, das ist, verfolgt mich heute das Wort Massenproduktion, aber dass man halt sagt, na gut, man muss halt auch irgendwie auf den Preis gucken am Ende oder man muss vielleicht auch, oder man möchte es auch mehreren Leuten anbieten können, das Produkt, und verzichtet dann auf vielleicht manche kleinen Details, die es vielleicht am Ende günstiger machen und für mehr Leute zugänglich, aber dann auf eine andere Art und Weise vielleicht schlechter auch. Ne?
Jetzt hast du die Uhr verloren.
Nee, die trägt jetzt mein Papa gerade.
Ah, okay, alles klar.
Nee, weil ich hab mir irgendwann mal angewöhnt, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf eine Uhr tragen und hab die dann quasi meinem Vater zurück, nicht geschenkt, aber geliehen. Und
ich finde halt ich habe jetzt auch bei, es darf halt einfach bei sowas, so einem Produkt nicht passieren, auch dann für den Preis und eigentlich die Qualität, die sie eigentlich hat. Und auch gerade so Reklamationen habe ich wirklich, also ganz selten. Und Ich habe eigentlich auch, also wenn es jetzt wirklich mal was ist, wo ein Materialfehler, das kann mal vorkommen beim Gießen, ist aber wirklich super selten. Da gibt es eigentlich bei mir auch so eine Garantie auf Lebenszeit, weil ich weiß, wie selten sowas vorkommt. Und ja, und es gibt zwar immer mal so Kleinigkeiten dann, aber oft ist es dann durch ein Fremdverschulden oder dass du mal eine Halskette, das muss irgendwann auch mal reißen, weil sonst tust du dich irgendwie strangulieren mit der Kette. Es sind auch schon schlimmere Dinge passiert, aber das ist halt auch was mir extrem wichtig ist, einfach die Qualität. Ich tue auch Schmuckstücke, die ich neu entwickle, die trage ich selber echt eine gewisse Zeit. Ein paar Monate, dass ich spüre, oh, das fühlt der Ring, egal wie groß er ist, der fühlt sich gut an. Der stört mich nicht, der reibt nirgends, der drückt nicht. Bei einer Armkette genauso. Auch wenn ich einen Verschluss teste von einem Armband, ich tue alle Verschlüsse selber entwickeln, entwerfen, baue dann die auch zusammen oder habe einen Goldschmied, der zusammenbaut und wo die Federn dann reingesetzt werden. Vielleicht geht er auch, musst du das zwei, dreimal üben, wie du es auf und zu kriegst, aber es ist halt bombensicher. Wo du keinen Stift irgendwie sich verbiegt oder du musst da irgendwie dann mal wieder was austauschen. Und das ist halt mir extrem wichtig, einfach, dass die Sicherheit auch von dem, also diese Haptik, diese Tragbarkeit,
ja,
wie gut kann ich, also wie angenehm ist es zu tragen, weil das ist wie irgendwie, für mich ist es wie eine Tätowierung. Du gewöhnst dich einfach dann irgendwann extrem dran, fühlst dich wohl und wenn du auf einmal die Kette aus hast, dann auf einmal, oh Gott, mir fehlt was oder mein Ring. Ich krieg, wo ist mein Ring? Der ist gerade nicht an, weil du dich so einfach dran gewöhnst. Und das ist für mich ganz arg wichtig bei meiner, bei dem Schmuck, den ich mache, dass er wirklich tragbar ist und eigentlich wie ein sechster oder wie ein elfter Finger, einfach, wo du daher nicht mehr spürst. Und ich habe auch wirklich viele, auch gerade beim Adlerring, die noch nie einen Ring getragen haben und die wollen natürlich jetzt einen Adlerring, einen Eintrachtring. Und die sagen auch, oh, hat man den Ring getragen, aber ich finde den Ring so geil und ich will jetzt den haben. Und ich sage, du glaub mir's, du wirst in ein paar Wochen den Ring nicht mehr spüren. Und jeder kam nachher, du bist echt verrückt. Ich habe so gefühlt, du nie so einen großen Ring getragen. Auf einmal kann ich mir den gar nicht mehr vorstellen, wenn der Ring wirklich nicht mehr da am Finger ist. Und das, da weiß ich, ich habe was richtig gemacht. Und das macht mich halt besonders stolz. Auch gerade jetzt beim Adlerring, dass wirklich viele, die sich mit Schmuck nie befasst haben, dass sie darüber dann, weil sie einfach Eintracht im Herz und Eintracht über alles und dann halt gibt es da so einen Ring dazu, weil ich glaube, mehr geht fast nicht, wie ein Siegelring von deinem Verein zu tragen oder auch eine Kette. Und dass die wirklich dann, also wirklich Anti-Schmuckträger und die tragen jetzt voller Stolz diesen Ring oder diese Kette und das ist schon echt toll.
Wenn wir jetzt gerade wirklich beim Adlerring gelandet sind.
Soll man umschweifen?
Nee, da würde ich halt natürlich noch die Geschichte des Adlerrings, wie das dazu gekommen ist, also wie der praktisch oder wie die Idee dazu entstanden ist, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Adlerring, weil das wäre dann die darauf folgende Frage, gibt es überhaupt irgendeinen anderen Verein, der sowas überhaupt hat? Also ich weiß es nicht.
Also es gibt es vielleicht, also in der Form wüsste ich jetzt gerade nichts. Also in dieser Hochwertigkeit, in dieser, wie das angefertigt wird, fällt mir spontan, also ich weiß es, in St. Pauli gibt's was oder gab es mal was, so ein Ring, das bildet sich auch mit dem Totenkopf. Ich wüsste auch nicht, ob so ein Ring in jeder Stadt funktionieren würde, in jedem Verein. Vielleicht noch in Köln kann man es vielleicht vorstellen, aber... sonst, ich weiß
nicht. Der Basti würde sagen, Leipzig.
Genau, Leipzig, ja, genau. Genau.
Was Dosen.
Mit den zwei schönen roten Bullen drauf.
Genau. Ja, super in Red.
Ja.
Kann man aus dem Kaugummiautomat holen dann.
Ja. Ja, nee, also fällt mir jetzt spontan nichts dazu ein, was da. Ist da irgendwas anderes?
Nächster Shitstorm.
Ja. Nein, ist was anderes bei uns gibt.
Nicht. Nee, bei uns nicht. Nee, weil ich auch nicht. Aber. Ja, wie gesagt, ich finde es halt auch so einmalig von dem von der Idee her. Deshalb, wie kam es zu dem Adlerring?
Ja, es gibt mehrere Geschichten, aber ich erzähle sie mal so, wie ich sie wirklich erlebt habe. Weil die dann doch, glaube ich, ist ganz interessant ist. Und ich habe durch einen Freund saßen wir an einem Abend mal am Tisch mit Peter Fischer. Und das war, glaube ich, so 2016. Und das war noch in seinem alten Restaurant, was er mal hatte in Frankfurt, so ein italienisches Steak-Restaurant. Ich weiß den Namen nicht mehr, war da bei der Wodka-Bar, BB-Bar ums Eck. Die Ecke war das Restaurant. Mhm. Und dann hat der Freund zu mir, ein guter Freund hat zu mir gesagt, also ein sehr guter Freund, hat gesagt zu mir, du mach doch mal so einen Eintracht-Ring für den Peter. Und dann habe ich gedacht, wenn du mal Zeit hast, und schenk doch mal einem Präsident von Eintracht so einen Ring. Und ich so, ja, wenn ich Zeit habe, mache ich mal so einen Ring. Und habe dann tatsächlich weil ich habe auch dann das Eintracht-Wappen, das war für mich prädestiniert für einen Siegelring. Also für Schmuck, das ist einfach, also das ist ein Adler, ja, auf einen Ring, auf ein Schmuckstück, also besser geht's nicht. Also ich habe jetzt keinen Bock auf einen Ziegenbock oder auf irgendein anderes Motiv drauf. Für mich gefühlt ist das eigentlich auch mit das schönste, ästhetischste Logo, wenn wir nur mal auf der Bundesliga reden. Und dann habe ich das gemacht und habe dann irgendwann das dem Peter diesen Ring dann geschenkt, und der erste Peter fand, war, der wusste von nichts und fand es richtig geil und hat sich gefreut, und dann haben wir dann abends mal an uns zum Essen eingeladen und hat auch gemeint, ja, guck mal, der selber wird den Ring auch tragen, und guck mal, dass bei der Eintracht vielleicht der jemand das sieht oder er kann es mal jemand zeigen, ob da irgendwie ein Interesse besteht. Und das hat sich dann aber dann über die Jahre, da ist ja nichts passiert. Ja. Da kam dann nichts irgendwie. Ich wusste, es ist ein Risiko. Ich probiere es einfach mal ja. Aber ich habe da auch noch gar nicht so groß dran gedacht. Ich will jetzt den Ring da groß irgendwie vermarkten. Das war für mich echt so eine. Ich fand den Peter cool. Irgendwie haben wir uns auch da immer wieder mal getroffen und wollte es immer wirklich dann schenken. Und ja, auf jeden Fall war das dann, habe ich aber das Originalmodell, hatte ich bei mir noch in Schublade noch liegen. Und dann irgendwie war das ein paar Jahre später, kam dann irgendwann der Florian Jöckel auf mich zu, der ja auch zum Adlerring quasi gehört. Also mit ist es quasi mein Partner, Geschäftspartner, sehr guter Freund mittlerweile. Und Geschäftspartner vom Adlerring. Und er kam aber witzigerweise durch das im B74, auch von einem guten Freund von mir, vom Kami Hashemi, der hat das B74. Und da habe ich eigentlich so auch meine ersten Schritte in Frankfurt gemacht mit meiner Schmuckkollektion. Er war der erste Laden, der meine Schmuckkollektion verkauft hat, auch sehr erfolgreich. Und der Florian kam quasi in seinen Laden mal rein, hat meinen Schmuck entdeckt und sagte, oh, geiler Schmuck. Er hat auch dann was gekauft und kam dann so mit mir in Kontakt. Und dann wusste ich auch dann damals, der Florian, dass er ein großer Eintracht-Fan ist. Und er war dann auch mal bei mir. Ich hatte mein Atelier mal in Altsachsenhausen in der großen Rittergasse gegenüber vom Grauen Bock. Den es, glaube ich, gar nicht mehr gibt, was schade ist. Auf jeden Fall kam er dann mal da in mein Atelier rein und habe ich gesagt, Flo, ich zeige dir jetzt mal was. Ich habe da auch gar nicht mehr dran gedacht, er lag in der Schublade drin. Ich zeige dir mal den Ring, und Florian ist ausgeflippt, oh, wie krass, ein Adlerring, Eintrachtring. Den muss ich meinem Kumpel Olli schicken. Olli Frankenbach, kennt er ja wahrscheinlich. Und dann hat er das dem damals geschickt, und der fand es auch richtig geil und hat es dann gleich dem Freddy weitergeleitet. Und der Freddy auch sofort, das war dann irgendwie innerhalb von einer Woche auf einmal, ging alles ganz schnell, saßen wir auf der Geschäftsstelle beim Bobic im Büro noch, im Stadion war das ja noch drin damals, war ja so 2019, 2020. Und ja, dann haben wir halt mit dem Freddy und Olli und Flo saßen wir zusammen, und Freddy hat es abgefeiert, den Ring, fand es total geil, hat sich auch entpuppt als großer Ring-Fan, also so Championship-Ringe, hat dann gleich seine ganze, er ist ja ein großer Amerika-Fan, hat seine ganze New York Yankees und was für Ringe hat er uns alle auf den Tisch gelegt, die er gesammelt hat, so Championship-Ringe, richtig cool. Und er war da wirklich ein großer Befürworter für diesen Ring im Verein, weil natürlich viele auch skeptisch waren. Und ein Ring für den Preis, ein paar hundert Euro, funktioniert sowas. Aber Freddy war halt überzeugt und hat es wirklich da im Verein auch dann gepusht. Und dann ging es darum, dass die Eintracht es dann auch direkt vertreibt. Aber ich habe dann auch immer überlegt, oh, die Ringgrößen, weil die Ringe müssen ja gut sitzen. Wie machen wir die? Die bestellen dann von der Ringgröße 50, dann von der nochmal 50 und von der. Und nachher dann sagt er, der passt mir nicht. Das kann kompliziert werden, weil mittlerweile, also ist es, es wird jeder einzelne Adlerring wird bei mir im Atelier vermessen. Außer es weiß jemand seine Ringgröße. Der schickt mir dann die zu und ich mache den Ring genau. Also jeder Adlerring wird genau auf das Maß, was die Person dann auch hat, angefertigt. Und jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Ring da mit dem Freddy. Und dann war das noch so ein Thema. Und dann in dieser Diskussion, Corona, alles still, alles tot. Adlerring, da hat jeder, wollte niemand mehr was wissen, ging es um andere Themen. Wie wir alle irgendwie erlebt haben.
Ja.
Und dann war das erstmal totes Thema. Und ich weiß gar nicht, war das noch auch in demselben Jahr? Es war, glaube ich, Anfang 2020. Und wir haben dann aber noch in demselben Jahr, da hat der Flo die Idee gehabt, wie ist das, lass uns doch das als Lizenzprodukt machen. Wir zahlen eine Lizenz an die Eintracht und wir machen das in Eigenregie. Da ist der Flo, das ist genial. Das finde ich perfekt, weil dann können wir auch, haben wir alles in der Hand, wir können die Ringgrößen abmessen, wir können es selber kontrollieren, die Produktion und die Eintracht ist damit involviert und fertig. Und da haben wir das denen vorgeschlagen und die fanden die Idee super. Und Ende 2020 haben wir den Vertrag unterschrieben und Ende 2020, Dezember, Januar, also Januar 2021 ging dann quasi das online, also ging das quasi, wurde es dann gelauncht, der erste Adlerring. Und so ist eigentlich jetzt wirklich die Geschichte gewesen.
Ich hab an der Stelle eine gute Frage. Und also wir haben so eine Mini, also Tobi ist selber ein bisschen überrascht heute, weil, also er weiß, was passiert, aber er weiß nicht genau, was passiert. Wir haben, es gibt ja einen Barbesitzer, der Sigi.
Ja.
Ne? Und es hat jetzt wieder ein paar Folgen lang nicht geklappt, aber immer wieder mal kommt es vor, dass Sigi Sprachnachrichten und Fragen oder eine Frage schickt für die Leute, die bei uns zu Besuch sind. Und ich finde, ich streue die jetzt ein, weil die passt sehr gut gerade zu dem Thema. Und zwar tatsächlich heute auch endlich mal wieder Sigi eine Frage geschickt in Bezug auf dich. Ich würde dir jetzt mal kurz hier vorspielen, weil die passt sehr gut gerade zu dem Thema.
Okay.
Gutes Divi, der Sigi hier, gell? Ihr was sagen wollt, ihr habt doch da, du und Bomber-Tobi, ihr habt doch da den Ralf am Stammtisch, gell? Der da den Schmuck herstellt und so. Hast ja mal gesagt, dass er den Eintrachtring da irgendwie hergestellt hat und herstellt. Ne? Finde ich super interessant, weil ich sehe den immer irgendwo. Also viele Leute haben den an der Hand, an den Finger, an der Nase, weißt du. Finde ich super, das Ding. Und da ist mir auch was eingefallen, das wollte ich mal fragen. Vielleicht kannst du das denen mal fragen. Wenn jetzt zum Beispiel der Kickers Overbach kommt, ja, und sagt, kannst du mir auch so einen Ring machen? Wird der das machen oder sagt er, nee, ich bin doch hier bei der Eintracht und Offenbach, die soll sich da verpisse und will ich nicht und so. Das würde mich mal interessieren hier. Vielleicht kannst du das denen mal fragen. Und wenn der mal so Ringe über hat, dann kann er dir ja am Tresen lassen, weißt du, dann hole ich den ab, das wäre super. Also, euch schönen Abend, gell? Der Sigi.
So.
Genial.
Geil. Also ich sag mal so, zum Thema am Tresen lassen und abholen kann man, haben wir ja schon beantwortet, man müsste ja Sigis Finger vermessen.
Ja, genau.
Und zwar ganz genau vermessen.
Ja.
Der müsste bei dir im Atelier vorbeikommen, um den Finger zu vermessen. Aber wie ist es denn? Wenn offenbar Kicker so um die Ecke kommen und sagen, so, wir wollen auch einen Ring.
Das ist natürlich jetzt, kann ich jetzt nur ein Fettäpfchen reintreten? Nee, Spaß beiseite. Natürlich geht es in dem Fall wirklich nicht, weil ich habe wirklich so ich bin ja quasi jetzt kein Ur-Frankfurter. Ich fühle mich als Frankfurter und ich habe halt wirklich über die Jahre, weil mein ganzer Freundeskreis ist aus Frankfurt und die haben mich auch schon, allein der Florian,
oder andere Freunde, die haben mich einfach auch angesteckt, schon bevor das mit dem Adelring was wurde, mit der Eintracht, der mich mitgenommen. Und ich sehe, was das einfach für eine Bedeutung hat hier, die Eintracht. Und ich glaube, es wird für viele ein Stich ins Herz. Und und deswegen, ich bin ja selber, ich weiß ja um die Rivalität. Und sowas könnte ich jetzt, nicht machen, egal was die jetzt auch an Geld bieten würden. Also ich bin eigentlich hundertprozentig, committe ich mich zu der Eintracht und das ist ja auch für mich auch mittlerweile, ist es echt auch eine Herzensangelegenheit. Ich kenne viele vom Verein, ich habe da einen Bezug zu denen, ich habe noch nie zu einem Verein so einen Draht gehabt wie zur Eintracht und das ist ja auch so für mich mittlerweile Familie. Also ich kenne da wirklich mittlerweile einige und gehen dann natürlich auch jedes Mal ins Stadion, wenn ich kann. Und das ist wirklich dann auch natürlich für so einen besonderen Verein mit so einer Tradition, so einen Ring zu machen, das macht mich schon auch echt stolz. Und ich war jetzt gerade auch vorgestern bei Adlerherzen, bei der Premiere. Mhm. Und war wirklich auch da wieder beeindruckt, dass es da einfach ein Theaterstück gibt zu so einem Verein in der Größenordnung. Und das war echt genial, kann ich nur jedem empfehlen. Guckt es euch an. Und wurde natürlich auch viel von der Vergangenheit dann erzählt über die Erfolge. Und auch natürlich die Misserfolge, Abstiege und was dann da eigentlich, wie weit es zurückgeht. Und da kriegst du echt Gänsehaut, was da eigentlich in dem Verein drinsteckt, was für eine Geschichte. Und wie das die halt auch alle leben, auch die Menschen, die für den Verein arbeiten und wie stolz die da sind, egal wer was da macht, jeder ist einfach nur stolz da, ein Teil davon zu sein. Und so bin ich auch das, bin da extrem dankbar dafür, dass das alles so kam und auch so funktioniert und die Leute das auch annehmen und schätzen. Und es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, wo ich mich da absolut zur Eintracht committe und auch selber stolz mit meinem Adlerring ins Stadion gehe. Und so ist es.
Ja, super. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Aber heißt,
das Logo ist auch nicht so cool, eignet sich nicht so gut. wirtschaftlich macht das. Wirtschaftlich der Verlust wäre größer als der Zugewinn.
Da kannst du, nicht, ja. kannst du Abstand davon nehmen, das haben wir jetzt gesagt.
Ja, da geht es ja auch um andere Vereine. Ich weiß, dass mich das auch manche fragen. Da geht es ja um andere Vereine. Und, aber für mich, das ist witzig, dass du es im Logo ansprichst. Das muss für mich auch alles stimmen. Also ich muss, und es ist wirklich beim Eintracht Adler, das war einfach für mich, das ist eins der ästhetischsten, Entschuldigung, das ist eins der ästhetischsten Embleme, Wappen, Logos, finde ich, die es im Fußball gibt. Und das ist genauso, wenn ich da mit Kunden, die einfach von mir jetzt einen angefertigten Ring wollen, mit ihrem Logo. Ich habe ja auch für Rumors habe ich ja schon mal eine Schmuckkollektion gemacht, für den Alex und Mickey. Und das finde ich halt auch sehr spannend, was die halt für ein Logo zum Beispiel haben. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich muss es fühlen.
Ja.
Wenn jemand kommt und so, hier, guck mal, und ich fühle das nicht, das bin halt nicht ich. Also ich muss das fühlen. Das ist genauso jetzt, wenn jetzt, ich sage mal so, das Kickers Offenbach-Logo ist halt leider nicht so geil. Das ist mir wirklich einfach generell wichtig. Spüre ich da was mit dem, passt es zu meinem Schmuckstil, passt es wie ich denke, passt es einfach, kann ich mir das gut vorstellen. Und manchmal sehe ich wirklich Dinge, wo ich merke, okay, das ist wirklich prädestiniert für einen Siegelring. Und dann weiß ich schon, der wird geil. Mhm. Das ist bevor der Ring überhaupt passiert. Und es ist einfach so eine Gefühlssache. Und,
aber es ist auch ein gewisser, ich sage es einfach mal, ein gewisser künstlerischer Anspruch, nenne ich es jetzt einfach mal, dass klar kann jeder kommen und dich anfragen, ja. Ne, aber am Ende, das hast du ja gerade gesagt, und das finde ich auch sehr wichtig, dass man sagt, ey, irgendwie muss ich mich damit auch identifizieren können. Es ist also identifizieren im Sinne von, dass ich das Design mache. Ne? Also es muss jetzt nicht der Verein, klar, bei der Eintracht ist es klar, hast du ja gerade erklärt, aber auch bei anderen Anfragen, identifizieren im Sinne von, das muss dir selbst, nicht gefallen, aber du musst, wie du gerade gesagt hast, irgendwas dabei spüren, dass du sagen kannst, ja genau, da habe ich Bock drauf, da was Geiles draus zu machen.
Ja.
Also ich muss es jetzt mal kurz auf die Musikebene heben. Künstlerin oder Künstler fragt an, ob man ein Instrumental produzieren kann. Und ich sag halt, ey, keine Ahnung, Ballermann, Musik ist nicht mein Ding, dann kann ich es nicht machen. Genau. Auch wenn ich es vielleicht technisch
mit den Werkzeugen oder
mit dem Handwerk, das ich beherrsche, hinbekommen würde.
Ja.
Aber ich fühle es nicht, deswegen mache ich es nicht.
Ja, aber da muss ich kurz Einspruch erheben.
Du musst kurz reinsprechen.
Ja, da muss ich Einspruch erheben, weil ich glaube, dass genau der Punkt ist, weil jetzt hier Leute sitzen, jetzt, sei es bei dir mit der Musik oder der Ralf, halt mit dem, was er macht. Das ist genau der Punkt, der den Unterschied macht. Weil es aber genug.
Einspruch, du befürwortest
ja, ich gerade bin noch nicht fertig.
Achso.
Weil es genug Leute gibt, die halt alles machen, um dann was zu verkaufen.
Ja, okay.
Und dann alles, das Wirtschaftliche steht dann im. Ja, lass mal die Massenproduktion raus. Aber wenn es jetzt ein Beat ist, ist es ja auch keine Masse, weil wenn du 20 Mal denselben Beat verkaufst oder 1000 Mal, dann ist ja auch Quatsch. Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, okay, das und das würde ich dann halt nicht machen. Das ehrt dich dann, aber das macht dich halt auch zu dem, der du bist. Genauso wie der Ralf, wenn er sagt, okay, ich muss das auch fühlen,
ja,
ist es ja genau das, worüber wir vorhin geredet haben, nämlich das ist genau der Punkt, der seinen Schmuck von anderen
genau.
Was sind Schmucken? Schmuck? Was ist die Mehrzahl von Schmuck?
Schmucks?
Schmuck. Nee. Bleibt bei Schmuck, glaube ich.
Bleibt bei Schmuck.
Mehrzahl, ja, Schmuck, dass man, ja. Dass man ja. Dass das unterscheidet von anderem Schmuck.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass es das gar nicht sonst so gibt, aber es ist halt einfach, sein Schmuck hat halt mit Geschichte, was wir vorhin gesagt haben, hat was mit Herzen, mit Verständnis, mit ich muss das fühlen zu tun.
Ja.
Und das ist ja halt auch einfach dann der Unterschied zu ich mach das alles. Aber wenn du das sagst, dass also der Einspruch besteht darin, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du nicht alles machst. Weil ich glaube, weil die Normalität ist eigentlich, du bist ein Anbieter für irgendwas,
ja,
und dann kommt jemand,
ja,
und du machst das, was er möchte, und dann kriegt er das.
Mhm.
Das ist die Normalität. Das haben wir auch im Vorfeld mal kurz mal. Wenn ich ein Foto mache, dann möchte ich eigentlich auch, und das haben wir auch mit dem Olli und mit anderen Fotografen auch besprochen, zum Beispiel, dass du, wenn du dir das Bild in 10 Jahren anguckst, dass du sagst, ja, das ist mein Bild, das ist geil, ich fühle das Bild. Mhm. So. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Porträts sind oder sonst irgendwas und du musst es so sehr bearbeiten oder sowas, das hatten wir ja mal so besprochen, dass du sagst, okay, das ist jetzt aber nicht mehr mein Bild, wie ich es machen oder würde,
ja, ja, genau.
Dann gehst du entweder Kompromisse ein oder du sagst dann in dem Fall, nee, mache ich nicht. Und ich glaube, das ist das, was es unterscheidet. Manche können das, auch weil sie in der Position sind, sagen zu können, okay, ich kann mir das aussuchen, in Anführungszeichen, weil das mich ausmacht und weil ich damit mein Erfolg habe.
Mhm.
Und andere müssen halt dann sagen, nee, okay, du willst halt den Flyer jetzt so und so haben. Ich sag dir, der sieht scheiße aus, aber du willst ihn haben und du bezahlst ihn, also kriegst du ihn.
Ja.
Das war mein Einspruch, einfach nur zu sagen, dass das halt den Unterschied ausmacht. Ich glaube auch, dass man sich diese Position erarbeiten muss, natürlich. Um sagen zu können, ich kann
absolut
mir das aussuchen, weil ich auch dafür stehe in deinem Fall.
Ja.
So. Aber viele, oder ich sag mal, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, aber die größeren Ketten oder auch andere, oder wenn es Agenturen sind oder Selbstständige oder was auch immer, die haben halt, ich nenne es jetzt mal Luxus, nicht das machen zu können.
Mhm.
Wenn es im Idealfall passt, ist okay. Wenn jetzt einer mit dem Beat jetzt zum Beispiel kommt, okay, du bist davon jetzt auch nicht abhängig, weil das eher dann mittlerweile dein Hobby ist oder eine Leidenschaft, dann ist das auch wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, dass manche halt auch, ne, deshalb würde ich einfach abschließen, das Ding ist, ich glaube, dass das der Unterschied ist und dass es sehr geil ist, wenn man das machen kann. Aber
ja,
ich glaube, dass das eigentliche, die Normalität das andere ist. Nämlich, dass man das, was man angefragt bekommt, dass man das dann irgendwie liefert.
Aber,
Ja, alles gut, ich nenne kurz ganz schnell ein Beispiel. Wenn ich jetzt als DJ auf Veranstaltungen, also sei es Hochzeit, Geburtstag, Firmenveranstaltung, was auch immer ist, dann richte ich mich da natürlich auch nach den Kundinnen und Kunden. Ne? Das heißt, da kann auch durchaus eine Musikrichtung gewünscht sein, die meinem persönlichen Geschmack nicht entspricht. Ja. Ich mache das dann trotzdem, weil es eine Dienstleistung ist.
Mhm.
habe trotzdem Spaß dabei, weil ich halt, weil mein Anspruch ist dann, okay, ich habe einfach nur Bock, dass die Leute feiern.
Ja.
Was ich da für eine Musik mache, ist mir persönlich in dem Moment scheißegal.
Ja.
Wenn ich sehe, die feiern, ist für mich trotzdem ein gelungener Abend am Ende. Ja. Aber natürlich habe ich anderen Spaß oder eine andere Herausforderung, wenn es noch dem entspricht, was ich natürlich gerne mache. Ne? Mm. So, und das ist vielleicht bei Musik ein bisschen schwierig.
Ja, jetzt als da musst du auch differenzieren von total. Job zu Job.
Auf jeden Fall.
Aber ja, was klar. ich da mal generell halt auch sagen, also was mir halt sofort eingefallen ist, also auch für deine Entwicklung, für den, du musst einfach auch mal den Mut haben, du musst auch mal Nein sagen können.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Es ist so wichtig. Ja. Und natürlich habe ich auch schon Sachen gemacht, die mir dann nicht gepasst haben. Oder hätte ich mich immer, fürs Geld entschieden, hätte ich zum Beispiel bei Diesel gar nicht kündigen dürfen.
Mhm.
Und das musst du auch erstmal. Ich war 10 Jahre. 10 Jahre in dieser Firma drin und die haben mich versucht immer noch mal zu cashen hier, bleib noch bei uns, ich wollte schon mal rausgehen aus der Firma, weil ich halt mein Ding machen wollte und die haben mich immer noch mal dann gecashed und dann irgendwann aber so 2020 und dann, das war ja noch das Jahr, wo gerade Corona angefangen hat und aber ich hab gesagt, ich werde jetzt mein Leben, werde ich es bereuen, wenn ich das nicht mal jetzt, das Leben ist eigentlich so kurz. Weißt, das ja. ist, wir müssen das Beste draus machen und ich will Spaß haben, ich will es irgendwie genießen, auch das, was ich mache und deswegen ist mir einfach die Freiheit ist mir viel wichtiger wie Geld. Das ist wirklich die Freiheit, aber mit der, also es ist, du musst auch ein Typ dazu sein, also ich will auch niemandem so nahe treten, auch mit der Selbstständigkeit ist nicht ohne, aber mir persönlich jetzt, mir ist das, hätte ich mich fürs Geld entschieden, hätte ich bei Diesel bleiben müssen und wäre da wahrscheinlich immer noch drin oder vielleicht zu einer anderen Firma gewechselt, aber mir ist zum Beispiel diese Freiheit, dass ich dann machen, walten kann, wie ich das will und entscheiden kann, was ich gerade mache. Das ist mir wichtig und ich bin einfach auch super ja, happy, dankbar, dass ich wirklich da mein Hobby zum Beruf machen konnte. Dass ich wirklich das, ich liebe das, für mich ist keine Arbeit. Nicht jeden Tag, ich freue mich jeden Tag, wenn ich in mein Atelier fahre. Ich habe da meine vier Wände, ich kann mich da komplett kreativ oder kann da mein Ding durchziehen oder ich gehe mal kurz jetzt raus und trinke einen Kaffee. Und weil du kannst ja nicht durchackern irgendwie 8-9 Stunden am Tag und dann ist es einfach mal geil und du sagst, jetzt gehe ich halt oder ich gehe mal einfach ins Museum ums Eck, guck mal kurz irgendwas an und kann den Kopf frei kriegen und das sind halt so Sachen,
die oder auf dem Flohmarkt und holst neue
oder auf dem Flohmarkt Eindrücke. Genau
ja. Nee, das ist nee, schon
und
geil.
Das ist mir irgendwie wie wichtig und da muss jeder einfach glücklich sein mit dem, was er macht und ich finde, das ist bei dir nochmal mit der Musik jetzt, finde ich hier was anderes. Also wenn du auch mal einen Song spielen musst, der dir jetzt nicht taugt, das ist, das fand ich, ja, das ich finde, da wird's, finde ich das jetzt so, ja, da finde ich das...
Nee, ich will das auch gar nicht vergleichen. Also ich glaube, in deiner Branche als Beispiel, oder wir hatten ja auch einige hier, die künstlerisch im Sinne von Malen, ne, oder Graffiti oder sowas tätig sind, aber die haben ja auch ähnliche Sachen erzählt, dass die gesagt haben, so, hey, guck mal, es gibt Dinge, die male ich einfach gerne oder ich liebe es, das zu malen. Und es gibt Auftragsarbeiten. Da mache ich auch manchmal was jetzt vielleicht meinem persönlichen Geschmack nicht so entspricht. Nicht so,
ja, ja.
Ne? Aber ich mache das trotzdem. Und ich finde, es ist auch immer am Ende eine Gratwanderung und es ist auch völlig okay.
Ja, der perfekte Moment ist halt, wenn beides passt. Wenn
genau.
du das machen kannst, was absolut. Du willst.
Absolut.
Und das halt auch noch definitiv. Mit dem praktisch dem Kunden zusammenhängt. Also.
Ja, ja, aber ich muss schon sagen, ich finde das schon ein wichtiger Aspekt, und das hatten wir ja schon ein paar Mal heute, dass ich finde, bei vielen Sachen fehlt leider vielen diese, ich sage jetzt einfach mal, Wertschätzung. Ne, wir hatten das vorhin auch mal ganz kurz mit dem, dass sie dann sagen, ja, was ist denn der Goldpreis gerade? Warum, keine Ahnung, warum kostet ja. der Ring jetzt Summe XY?
Ja.
Der Goldwert von dem Ring ist doch nur so und so viel.
Ja, ja, ja. ja
so, ja, aber, also, ich sage es jetzt mal blöd, wenn jetzt ein Graffiti-Künstler kommt, dann kannst du dem auch nicht sagen, ja, wie, Moment, 10 Sprühdosen.
20 Euro, ja. ja.
Also warum kostet das, ja. Warum kostet das Bild ja. jetzt so und so viel?
Ja, ja das ist wie so, wenn die nach der Grammzahl auch dann fragen, das ja. ist, da ist eigentlich schon beendet, das Gespräch, weil
ja.
das ist, ja, das ist, wie kannst du das vergleichen? Du gehst zum Zahnarzt und fragst ihn, ob er dir das Knie operieren kann.
Also es ist einfach so, keine Ahnung,
Ich kann ein sehr gravierendes Beispiel nennen. Also ich habe einen Goldzahn. Der Wert von dem Gold ist, glaube ich, nicht so viel wie am Ende die Goldkrone.
Ja, perfektes Beispiel. Muss ja nochmal reingesetzt werden.
So. Ja. Ja.
Und dann sitze ich auch nicht
da und
sag zum Zahnarzt so, Kollege, warum kostet das so viel? Der Zahn ist doch... Das sind
2 Gramm.
2 Gramm. So,
das ist Goldwert, sind 200 Euro. Und du verlangst es mir einen Taui.
Genau, ja. 200 Euro, der Rest ist für dich.
Ja. Wir kommen nicht zusammen, sorry. Ja, genau. Wir kommen nicht zusammen. Aber viel Erfolg weiterhin. Ist sehr perfekt. Das ist echt... Es freut mich, dass ihr das, ich merke, ihr versteht es und es ist, weil es gibt einfach da viele, die das nicht verstehen und es ist aber auch nicht, es ist auch nicht schlimm. Also ich will wirklich, es muss einfach irgendwie harmonisch sein und der muss das, aber ich merke es wirklich von gleich am Anfang mit Leuten zum Glück und habe da zwar immer Einzelfälle, wo ich dann vielleicht mal dann, klar, wo sich das ein bisschen zieht. Aber ich merke zum Glück oft, dass es auch am Anfang, merke ich schon direkt, das ist...
Aber hast du auch erwähnt, wenn du dann vielleicht eine Background-Story erzählst oder wie das dazu kommt, dann öffnet das einen ganz anderen...
Horizont
und auch einen ganz anderen Hintergrund zu dem Ganzen. Aber ich, wie gesagt, ich will auch trotzdem manchmal ganz gerne dieses Musikding als Beispiel nehmen. So, gerade jetzt, es wird ja gefühlt immer einfacher, blöd gesagt, Musik zu produzieren.
Mhm.
Und es gibt immer noch, und ich bin da, also nochmal, ich bin zum Glück nicht mehr in dieser Branche berufstätig, sagt man, dass man davon leben muss, ne? Aber trotzdem hat man immer mal wieder auch Momente, wo man halt sagt, ey, guck mal, ja, weil die Leute haben so einen gewissen Eindruck, so, ja, ist doch ganz easy, geht doch ganz schnell und verstehen manchmal nicht, wie es sein kann, dass halt eine gewisse Sache einfach einen gewissen Preis hat.
Mhm. Okay, da sind wir jetzt wieder aber an dem Punkt, weil, und jetzt vielleicht nochmal als Außenstehender.
Ja.
Es gibt halt auch, und dieser Vergleich ist halt auch perfekt. Du hast halt als Außenstehender hast du das Musikstück, ja. Und dann gibt es halt einmal, kaufst du dir die Uhr aus der Massenproduktion.
Genau.
Oder den Beat und die Musik aus der Massenproduktion.
Ja, auf YouTube.
Oder du hast jemanden, $3. Der mit Liebe da sitzt und das Schmuckstück designt und macht. Oder der mit Liebe da sitzt und halt ein Musikstück kreiert.
Ja. Und am Ende, wie bei dem Schmuckstück auch, dem du sagen kannst, pass mal auf, guck mal, da gefällt mir das noch nicht oder der passt, der Ring passt noch nicht, du kannst noch ein bisschen was schleifen, dass der schön sitzt und genau das ist ja auch, na klar kannst du auf YouTube oder auf irgendwelchen Seiten für $5 einen Beat kaufen.
Ja.
Der ist dann fertig.
Ja.
Genauso kannst du ein Kugelarmband für 3,50 Euro in Portugal kaufen. Das ist auch fertig.
Ja.
Ist auch völlig legitim, dass es Leute gibt, die das,
um Gottes Willen,
denen das gefällt und die das gerne tragen und die das lieben.
Ja, absolut.
Ne, so ist auch, also nochmal, da gibt es für mich auch gar nicht, gar keinen Punkt zu sagen, so, das ist gut, das ist schlecht.
Absolut.
Ich finde nur, was du vorhin gesagt hast, dieses, das hast du sehr gut gesagt, von dass einfach, wenn man merkt, man kommt da nicht zusammen. Ne, wenn man merkt, dass Leute schon mit bestimmten Trigger-Fragen oder Trigger-Sätzen, die sie dir stellen, wo du einfach merkst, okay, ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, das wird nichts, dann ist es auch völlig okay und legitim, ne? Und wenn, oder auch, es gibt ja auch genauso viele Leute, die sagen, ey, ich bin nicht bereit, das zu zahlen. So, okay, dann ist es doch nicht schlimm.
Ja, ich hatte auch mal, es ist schon Jahre her, da war ich noch bei Diesel und ich habe das ja so als Kleingewerbe schon angemeldet gehabt, meine eigene Marke und ich habe natürlich in der Vergangenheit, gab es natürlich auch schon mal einen Fall, wo ich ja dann draus gelernt habe, wo das halt genauso war. Da kam der mit einer Idee und ich dachte mir so, ich war halt so ein bisschen naiver und ich so, okay, fand ich jetzt okay, aber ich dachte, ich mach's jetzt und habe halt dann... hab dann versucht, wirklich da was Cooles draus zu gestalten und ich habe schon gemerkt, weil die Leute kommen ja zu mir, weil sie meinen Stil mögen. Die sagen, oh, der Adlerring oder dein Schmuck, den du machst, der hat ja auch ein bisschen massiver, das gefällt mir. Und die haben dann eine Vorstellung, dass es auch in die Richtung geht und ich finde auch, das ist wie bei einem Tätowierer, die haben alle ihre eigenen Stile und ich habe die Idee, von den Engeln und dem Astronaut zum Beispiel. Und, aber ich finde halt den Stil geil und ich lasse dann dem die Freiheit. Ja. Hier ist meine Idee, aber ich will es, dass du das so dann machst und ich will gar nicht mehr mit dir reden. Oder wir reden natürlich noch, aber du darfst es dann draufhauen. Und er zeigt mir noch eine Skizze. Und genau das war bei dem Fall halt nicht, das, wo das halt nicht dann gepasst hat. Ich habe halt das trotzdem versucht zu machen. Und ich habe gemerkt, er lässt mir überhaupt keine Freiheit. Ich so, gefällt dir jetzt mein Schmuck? Oder wie kommst du überhaupt auf mich? Wieso willst du was von mir? Und dann haben wir da, war das schon, ging das schon weiter. Und das muss man halt dann, hat sich dann quasi das aufgelöste Ding, was dann ein bisschen dann, ja, das war dann ein bisschen auch anstrengend. Aber das hat mich schon auch geprägt, dieser eine Fall. Und es kam zum Glück halt wirklich nur einmal vor. Aber ich habe da mich immer korrekt mit allem verhalten. Von dem her war ich da raus. Aber das war ein Fall, der mich wirklich geprägt hat, wo ich dann wirklich zu mir gesagt habe, oder wo ich einfach das mittlerweile auch spüre bei den meisten: Okay, ist das jetzt wirklich real?
Passt oder passt nicht so?
Ja. Oder sagt man halt dann nein, weil der Ärger, der dann draus entsteht, der ist es dann das ganze Geld nicht wert. Das ist dann, und danach, wenn ich merke, das ist jemand unglücklich, das verfolgt mich. Ich merke, der ist auch nicht zufrieden oder das ist für mich wirklich mit eines der größten Geschenke. Wenn die Kunden ihre Ringe abholen, ob es jetzt ein Angefertigter ist oder ein Adlerring oder von einer Kollektion und die einfach, wie glücklich die sind, wenn die das Schmuckstück abholen. Und das ist für mich, das gibt mir so viel und deswegen, ich sag auch manchen, wo sie nicht sicher sind, schlaf noch mal drüber, melde ich dann nächste Woche so, ich gucke immer auf ihnen und lass dich so ein bisschen außen vor, sorry, ist halt keine Absicht. Du bist
mit allem zufrieden. Nein.
Ja, das ist halt, ich will einfach, dass die, dass da einfach, da muss, das muss rein sein am Ende, weil das ist, ich verkaufe Schmuckstücke, die trägst du dein Leben lang. Für die Ewigkeit und ich will, dass der auch noch in 20 Jahren den Ring sieht, ey, diesen Adlerring jetzt, den damals beim Ralf Kellenberger im Atelier, der hatte, das war echt cool und du denkst da dran, du trägst es dann, also die Leute, wo zu mir kommen, die denen ist auch sowas wichtig und die kommen dann auch dann gerne zu mir, die suchen den direkten Kontakt zu mir und ich habe ja dann auch Öffnungszeiten und mache auch dann Termine nach Absprache, wo die dann, weil ich weiß, das ist einfach auch denen wichtig, also gerade die halt auf den Schmuck auch von mir dann stehen, nochmal Kontakt mit mir zu haben. Und da nehme ich mir auch dann gern die Zeit. Und weil ich ja das einfach, wie gesagt, echt zu wichtig finde, wie das mal einfach dann was raushaut, was dann nachher einen dann, ich finde es einfach dann schade, weil da steckt so viel Arbeit in so einem Schmuckstück drin und wenn es dann jemand dann irgendwie dann nachher gar nicht wirklich schätzt oder dann auch trägt, das tut, dann will ich es lieber zurückhaben und gebe ihm das Geld zurück oder das ist irgendwie mir einfach, wichtig.
Wenn ich, ja. Sorry Tobi.
Nee, ich habe noch eine ganz andere Frage, also wenn das direkt
da... Ja, es schließt direkt an.
Ja, dann noch.
Obwohl, ja, also schließt halb an. Ich habe zwei Fragen. Frage Nummer eins wäre... Frage Nummer eins wäre... Was war, oder wenn es es überhaupt gibt, ich schließe meinen Wunsch vorher an und dann stelle ich die Frage. Ich komme jetzt mit meiner abgerissenen Motorradkette zu dir und sag, kannst du mir daraus ein Armband machen? Also kannst du, kannst du,
ist das gut?
Kannst du oder könntest du genau solche Einzelstücke fertigen? Plus, und das kommt die anschließende Frage, weil die Anfrage war schon sehr verrückt, gab es schon mal solche verrückten Anfragen? Oder was wäre die verrückteste, die es mal gab? In Bezug auf sowas. Oder ist meine vielleicht die verrückteste mit der Motorradkette? Nein, aber...
Also die Leute, die sich für meinen Schmuck interessieren, die sind ja schon auch dann auf meiner Webseite unterwegs und die sehen schon...
Was du so machst.
Was ich schon so mache. Und es ist natürlich so, dass dann auch immer wieder mal, also kommen Anfragen, die haben dann irgendwie einen Schmuck. Also was jetzt nicht von mir ist, ich mache auch keine Reparaturarbeiten und das hat auch einen Grund, weil ich nie genau weiß, aus was für einem Material, wie wurde das gefertigt. Weil es von der, du sind Sachen, versteckte Sachen, die siehst du nicht sofort. Und wenn halt ich dann was da mache und es passiert was, bin ich halt dann der Depp. Und deswegen sind die Leute, die überlegen sich das schon länger, ob sie jetzt von mir ein Schmuckstück wollen. Also die sind wirklich, die können mir auch ganz genau sagen dann, von welches Produkt welchen Namen hat, und die kommen dann schon so auf mich zu. Also ich hatte
in
mal
der Art will ich haben.
Ja, sozusagen. Und also zu deiner Kelly zurückzukommen, also da würde ich zum Beispiel dir sagen, die finde ich eine coole Idee. Ich mache dir die Kettenglieder von deiner Kette, mache ich dir in Silber und baue dir dann daraus ein Armband oder in Gold. Aber dass ich jetzt die Originalkette, die jetzt baue, sowas würde ich jetzt nicht machen. Und was mal noch eine verrückte Idee war, das war auch von einem Künstler aus Österreich. Das hatte ich auch mit dem dann gemacht. Der wollte, das war wirklich eigentlich ganz witzig, aber irgendwie auch strange. Und der hatte irgendwie was mit Kaffeebohnen. Und er wollte dann quasi, dass ich eine Halskette, eine Kugel und der wollte eine Halskette haben aus Kaffeebohnen, die aber in Silber und Gold gegossen waren, also die aus Gold und Silber waren, und dann aber er wollte auch farbige haben, also farbige Kaffee, so rot, grün, blau. Ach so, und geil. In Pforzheim habe ich zum Beispiel auch, also da kannst du auch den Schmuck emaillieren. Das wird dann quasi beschichtet, wird dann Farbe aufgetragen, wird in den Ofen rein und dann härtet das aus. Also auch diese Fabergé-Eier werden ja auch in Pforzheim hergestellt zum Beispiel und die sind auch dann größtenteils emailliert. Und so habe ich mich damit befasst, weil ich das auch spannend fand mit dem Emaillieren. Aber es war ein sehr spezielles Thema, aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht. Aber das war wirklich schon so ein bisschen voll aus der Reihe gefallen ist, aus diesen ganzen Bohnen. Also sie waren halt Gold, Silber und...
also echt Gold, echt Silber?
Echt Silber und die Silbernen Farben. Wurden dann quasi dann emailliert mit Farben.
Also es war echt Silber?
Und Gold, genau.
Nee, weil die farbigen waren auch quasi
Silber,
aber dann
mit emailliert wurden die quasi. Verstehe. Und dann waren dann noch ein paar Bohnen übrig. Und dann wollte noch ein Armband. Da wollte noch ein Armband dazu haben.
Okay,
so, und das war.
An der Geschichte bist du jetzt schuld. das Muster dafür. Also wurden da, sorry, wenn ich das so doof frage, aber wurden da wirklich echte Kaffeebohnen?
Ja. Nein. Nee, also ich habe dann quasi von echten Kaffeebohne Form gemacht.
Okay, genau.
Und so das dann gegossen, ich das dann mache.
Also es wurde keine echte Kaffeebohne vergoldet.
So, genau. Könnte man aber auch machen. Einen galvanischen Prozess, müsstest du auch gehen, dass man die galvanisiert, aber das ist halt dann irgendwie, es verfällt ja die Bohne dann dann wollte es ja auf einer Kette aufziehen und irgendwann fällt dann der Schmodder innen raus.
Ja, klar,
also das ist irgendwie, glaube ich, das war dann komplexer.
Okay, krass, also Form gemacht und dann daraus eine Form, also Kaffeebohne benutzt als Schablone quasi, eine Form draus, und das wurde dann aus Silber gegossen und dann auch farbig gemacht.
Genau.
Geil, aber jetzt, das war eine richtige Kette dann.
Genau, es war eine richtige Kette, die war so, die ging wirklich, das war glaube ich für seine Frau. Die ging wirklich so bis zum Bauchnabel runter. Es war wirklich schon auch so eine lange Kette. Sehr speziell, aber witzig. Das war wirklich schon so ein bisschen so ein Projekt, das aus der Reihe gefallen ist, komplett. Sowas gab es auch nur einmal.
Aber er hat dich gecatcht.
Er hat mich gecasht, weil es einfach so was total...
Ja, aber geil, weil du hast irgendwie gefühlt, hast mitgemacht und hast gesagt, setzen wir irgendwie um.
Ja, genau. Also ich fand es irgendwie witzig. Es hat zwar nichts mit meinem Schmuck zu tun gehabt, 0,0.
Ja.
Aber irgendwie war das auch, wie gesagt, das ist auch schon, glaube ich, jetzt... Ach, das war auch lange vor Corona. Vielleicht 2016, 2017, so 2018 vielleicht in der Zeit war das. Aber was zum Beispiel ein cooles... Eine coole Anfertigung mal war, das fand ich echt, das mag ich bis heute noch, das war in der KM, hatte ich eine Anfrage gehabt, da hat jemand eine Firma, der stellt die Agraffen her, also die wo du quasi auf die Champagnerflasche, auf diesen Korken, kommt eine Agraffe.
Das heißt, der Graffel, dieses Metallteil, was quasi der Deckel oben ist und dann die Drähte runtergehen. Und der hat eine Firma, die nur diese Graffen herstellt. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Ralf, kannst du mir einen Siegelring anfertigen, der aus so einer Agraffe, wo eine, so eine Agraffe integriert ist. Und sagen wir mal so, dieser Deckel von dieser Agraffe, dieses Metalldeckel oben, der hat ja schon diese Rundung von einem, also wie ein Siegelring oben. Dieses Rund quasi hat
dann nur so... Relativ groß dann.
Relativ groß, aber ich habe natürlich, das war nur die Idee, ich habe ja dann was, ich habe es dann ja gebaut nachher in Wachs. Dann haben wir quasi diese, also eigentlich sieht der Ring aus wie dieser... Wie ein klassischer runder Siegelring, nur wurde quasi das so rein integriert, dass diese Agraffe in diesem Ring drin sitzt.
Ah, okay.
Also du siehst dann oben ist dieser Deckel, du siehst dann den Draht rumlaufen und der Draht läuft aber in die Ringschiene rein, das natürlich auch nicht stört beim Tragen. Das ist so, fast so vertieft, sitzt, das ist wie so reingesunken in den Ring. Und das ist, ich habe das auch, könnt ihr mal, wenn ihr mal massiv seid, da ist ja mein Atelier, by the way. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und da habe ich das Modell, liegt das in der Vitrine drin.
Das heißt, es sieht aus wie, wie heißt das, Agraffe?
Agraffe.
Agraffe, das heißt, Agraffe. Sieht aus wie eine Mini-Agraffe auf dem Ring quasi drauf.
Also schon, es ist schon nicht so zu klein. Es ist eigentlich schon wie, also wie so ein Siegelring halt, so die Größenform hat es. Das ist ja gar nicht so weit weg.
Es ist wesentlich kleiner als...
Das ja, ist so wesentlich kleiner ist es gar nicht. Also ich kann, da liegt auch die originale Agraffe noch daneben und die ist gar nicht so wesentlich kleiner. Der wollte auch einen größeren Siegelring haben.
Schick uns bitte Bilder, damit wir die posten können. Vorbei.
Habe ich das sogar hier?
Jetzt brauchst du nicht, aber
jetzt schick, er hat doch gesagt, das liegt im, da gehen wir mal.
Machen wir oder so, machen wir.
Ja, guck es mal an, weil es ist, das war wirklich, und das ist wirklich aber auch so ein geiles Beispiel, was man wirklich... was da wirklich auch dann, was da wirklich auch alles geht. Also,
ja, voll geil.
Das ist wirklich, und also wirklich, also kann ich jedem zeigen, guck, ey, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Also es gibt eigentlich keine Grenzen. Wirklich, das ist das aufgrund auch dieses Netzwerk, was ich da auch in Pforzheim habe, an Leuten, die wirklich dann ihren Bereichen extrem gut sind. Und da kannst du dann auch solche Sachen dann umsetzen und genau.
Da kommt, passt meine Frage vielleicht.
Siehst du, ich wusste, dass es eine gute Überleitung wird.
Naja, Überleitung ist schon wieder ein neues Kapitel hier. Nein, meine Frage wäre, ob du dich selbst als Künstler sehen würdest oder als Handwerker oder als beides.
Also ich würde mich, wenn ich jetzt zwischen den zwei wählen müsste, würde ich mich... eher als Künstler sehen. Ja.
Ja.
Weil, wie gesagt, bei mir ist passiert halt viel auf dem Papier. Und das ist auch, das ist irgendwie Schmuck, ist für mich Kunst und Handwerk ist für mich halt jetzt, wenn ich jetzt jeden Tag Gold schmieden würde, jeden Tag baue ich was zusammen, montiere was. Das wäre dann für mich der Handwerker, aber das ist Kunst passiert ja viel auf Papier, auf Leinwände
im
Kopf auch, ja. Und deswegen sehe ich mich dann in der, wenn ich es vergleichen müsste, sehe ich mich als Künstler.
Ja, weil diese Frage, die hat sich für mich halt auch aufgedrängt, weil es ja viele diese Prozesse sind. Und du hast jetzt gesagt auch auf die Antwort von Steves Frage. Dass du mit Künstlern zusammengearbeitet hast und so weiter und so fort. Aber ich finde halt auch, dieser Entstehungsprozess ist halt, ja gut, okay, noch geh mal krass ins Handwerk rein, du baust einen Tisch oder sowas, klar, gibt Formen und allem drum und dran. Ist auch ein gewisser Prozess, aber bei dir habe ich zumindest das Gefühl, kannst mich ja korrigieren, aber dass dieser Prozess, der davor steht, dieser, sei es jetzt mit, du entwirfst eine Kollektion mit dem Bartkamm oder irgendwie so, dass dieser kreative Prozess da vorher sehr viel Raum für dich einnimmt und dass dieser Prozess auch, also ich will die anderen Prozesse nicht schmälern, aber dass das ein sehr, sehr wichtiger Prozess ist für dich, um diese praktisch das umzusetzen, was du dir vorstellst, was du dir gemeinsam mit deinen Kunden vorstellst, dass du das ausarbeiten kannst und praktisch diese Idee, wie du sagst, auf Papier zu bringen und letztendlich natürlich dann in Schmuck umzuwandeln, aber das überhaupt erstmal entstehen zu lassen, dass das schon einen sehr großen Raum einnimmt und dementsprechend hat sich für mich die Frage jetzt aufgedrängt, wo nicht dein Schwerpunkt liegt, das will ich gar nicht wissen, das ist mir egal, nur wie du dich selber siehst in diesem Ganzen, weil Schmuckhandwerk, ja, aber du hast ja auch deine Leute, mit denen du zusammenarbeitest, aber ich wollte wissen, wie du dich selbst, ob du dir überhaupt mal die Frage gestellt hast oder ob das für dich, aber weil für mich bist du eher ein Künstler, auch wenn das letztendlich, aber so wie du redest, wie du von deinem Schmuck redest und das sind, ja, jetzt sind wir wieder bei deiner Uni oder so, ja. Kann man das verkaufen oder stellt man das ins Museum, ja. Aber dass es schon tragbare Kunst ist und dass es deine Kunst ist, die du entstehen lassen möchtest und die du an die Leute bringen möchtest und praktisch dementsprechend, ja, Kunst für den Alltag, Kunst für die Menschen, die man ein Leben lang tragen kann, also dass eben es nicht nur Schmuck ist, sondern ein Kunststück als Schmuck. So, ja. Nur mal so auch als Feedback, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, deshalb diese Frage auch nochmal, wie du das selber wahrnimmst.
Ja, wenn wir halt jetzt wieder Künstler, wenn wir jetzt wieder Künstler halt und dann, weil Künstler, also ich habe ja gesagt, wenn man jetzt Künstler vergleicht mit Handwerk, ja. Dann sehe ich mich als Künstler. Aber wenn du jetzt mich jetzt als Schmuckdesigner und Künstler, dann das vergleichst, sehe ja. Ich mich als Schmuckdesigner ja. Und oder auch eher vielleicht auch schon so Juwelier, weil ich ja auch quasi weil ich quasi mit hochwertigen Schmuck, mit Steine ja auch irgendwo handel und daraus dann was Neues auch baue. Und ich glaube, für mich ist auch extrem wichtig die Konstellation mit den Leuten, wo ich zusammenarbeite. Ich glaube, das ist eine Stärke von mir, dieses Netzwerken und auch diese auch Leute zu finden, zu überzeugen, auch wenn es in Pforzheim dann die zu finden, das ist auch sehr schwer, die dann deine Arbeit verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Kunst von mir, da einen gewissen Raum zu schaffen, ein positiver Raum, um Leute zusammenbringen, um was Besonderes entstehen zu lassen. Und da gehört natürlich dann der Kunde, ist dann mit, muss ein Teil von dem sein. Und dann hängt es davon ab, was der genau möchte. Und dann quasi baue ich dann diesen Raum. Das ist wie so ein Architekt sehe ich mich vielleicht auch. Okay. Wo vielleicht dann was, weil Architektur beschäftigt mich auch übrigens extrem. Deswegen habe ich ja auch bei Instagram ja viel Architektur drin. Gerade diese alten Gebäude mit den neuen, diese Kontraste. Und ja, vielleicht ist es auch so eine Architektgeschichte, weil mein Opa war ja Architekt auch, das verfolgt mich. Ich sehe mich da eher so, ich sitze auch nicht jeden Tag dran und design. Also ich gucke halt wirklich, dass alles dann funktioniert und bring halt die Leute, die dementsprechenden, wo ich zusammen, wo ich denke, das passt, da kann was Geiles draus entstehen. Ja. Weil es gibt ja auch verschiedene Dinge, die man umgesetzt haben möchte im Schmuck. Ob es jetzt was mit Edelstein ist, fassen oder ob jetzt jemand will irgendwas, irgendwie jetzt ein Grizzlybär irgendwie in Form von einem Amulett oder da gibt es dann oder irgendwelche mit irgendwelchen Schriften was machen. Da gibt es dann schon verschiedene Leute und da ist es, glaube ich, schon auch die Kunst dann, da irgendwo diesen Raum dann zu schaffen und dann halt auch das alles dann zu delegieren und auch ab mit dem Kunde dann, dass der da irgendwie ein Teil davon ist. Und dass der auch das Gefühl hat, er ist da irgendwie ein Teil davon. Ich glaube, das ist mir extrem wichtig. Und dass aus diesem positiven, auf dieser Aura, dass da halt was Geiles dann irgendwie entsteht und
also auch einfach Connection zu schaffen zwischen du weißt halt, was am Ende dabei rauskommen muss. Das heißt, du kannst, du hast die Kontakte, du hast vielleicht die, ja einfach die Kontakte zu sagen, okay, ich weiß, der kann das gut, der kann das gut, der kann das gut. Am Ende bringen wir das zusammen und dann kommt das am Ende dabei raus.
Ja. Und er genau. Hat gesagt, die Kunst, den Raum zu schaffen. Also sind wir wieder bei Kunst.
Ja. Genau. Ja, ist so.
Hab dich überführt. Nein, ich verstehe, was du meinst. Nur für mich war das auch dieses, also es ist praktisch dieses Künstlersein ist ein Teil des Ganzen Und weil, aber ich habe das für mich so rausgehört, weil das dir das auch dieses Erschaffen sehr wichtig ist. Und immer das macht für mich sehr viel Sinn und ergibt auch für mich so ein komplettes Bild. Weil man auch manchmal gar nicht weiß, also das hast du jetzt nur ein paar Sätzen auch nochmal gesagt, wie umfangreich eigentlich dieser Prozess ist mit allem.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Wenn halt jemand kommt, der aktuelle Goldkurs, also ich muss ein paar Euro auch verdienen, sonst brauche ich es nicht machen. Das ist natürlich so.
Klar.
Aber das Geile ist wieder von irgendwelchen Supermarken, die halt durch die Fernseher und Social Medias gezogen werden. Dahinter fragt keiner, was ist denn das, was ist denn der Goldwert von dem Armband mit den Schrauben drauf? Das ist halt schon ein Wahnsinn, wo dann auch ich so Diskussionen dann habe mit mir, also das ist manchmal, wo einfach dann jemand die Anfertigung von dem Schmuckstück von mir hinterfragt, aber gerade aus dem Louis Vuitton Store kommt. Also ich habe jetzt nicht so Kunden, die jetzt da, viele, die zu mir kommen, die wissen, sie kriegen was eigentlich für die Arbeit quasi, weil die wollen genau nicht dieses Mainstream, die wollen nicht diese bekannten Marken, weil sie wissen, sie werden da nicht, jetzt, ich will es nicht echt irgendwie haten oder sowas, oder halt werden halt verarscht, sag ich mal. Ich kenne mich ja aus in der ganzen Schmuckbranche mit so Brands und weiß ungefähr, was da auch für Margen dahinter stecken und dahin das hinterfragt, das ist wirklich also Wahnsinn, was da teilweise ist, und das hinterfragt aber keiner. Aber es gibt natürlich, ich verstehe das auch, weil diese Big Brands dann, die haben halt auch dann mittlerweile die Möglichkeiten, Werbungen zu schalten oder auch mit irgendwelchen Superstars, die dann sagen, das ist ein geiles Armband. Mhm. Und dann haben sie halt eine Verpackung, die haben halt ein brutales Marketing haben die gemacht. Wo einfach dann alle schon wie Lemminge auch irgendwo geblendet sind und die sagen, sie wollen genau da von den Verlobungsring, weil das ist
klar,
die türkisene Packung mit der weißen Schlaufe.
Yeah.
Und das ist echt Wahnsinn, weil halt wieder wie ich doch trotzdem, weil ich halt jetzt keinen großen Namen jetzt habe, wie jetzt vielleicht mal manche andere Brands. Aber was dann, wo ich mir dann denke, so, das gibt's denn, ich habe wirklich, glaube ich, da ist das eine absolute humane Geschichte das ist echt irre manchmal, aber das wird halt, da wird halt nichts hinter, da wird es einfach halt dann gekauft, weil es halt die Symbole drauf sind, wo halt jeder trägt, und ich weiß, da komme ich halt auch dementsprechend dann vielleicht, sehen das Leute an mir und finden es toll, ich weiß es nicht.
Ja, das spiegelt ja im Grunde die Gesellschaft und Social Media.
Ja, ich hab ähnliche Probleme manchmal, ne? Also ich, wenn man jetzt mal als Mini wirklich Ausflug ist, bist du auf eine Hochzeitsmesse mit einem kleinen Stand und neben dir ist ein Stand, der da kostet der Stand 10.000 Euro. Die Firma, die diesen Stand betreibt, hat das halt auch, weil die quasi Massenabfertigung macht. Die können dann als Beispiel dem Kunden oder der Kundin auch einen günstigen DJ für eine Hochzeit anbieten. Machen das auf Masse. Mhm. Dementsprechend können die einen großen Stand fahren. Da laufen Leute vorbei, die sehen diesen riesen Stand, sagen, wow. Also wir buchen da unseren DJ, weil das ist klar. Also, ne, also ich sehe diesen Stand. Wenn das so wird auf unserer Hochzeit, wie dieser Stand aussieht, dann wird das ein riesen Ding. Ist am Ende nicht so. Deswegen nenne ich jetzt auch hier diesen Namen nicht. Aber und dann diskutierst du auch mit Leuten über einen Preis für so einen Hochzeitsabend, und die fragen halt dann auch, ja, aber warum ist es denn? Kostet es denn so und so viel? Ich habe auch die und die Angebote bekommen. Und dann kommst du genau wie du auch dann in so eine Erklärungssituation, wo du dann sagen musst, ja, guck mal, aber ne, also ich beschäftige mich damit, ich gehe auf euch ein, das passiert vielleicht woanders nicht.
Ja.
Aber du hast ja am Ende die Wahl. Mach's so, wie du willst. Du kannst in der Galeria Kaufhof das Armband kaufen, oder wenn du was Individuelles haben willst, wo du ein bisschen dabei bist oder ich halte den
Ralf auf.
Alles gut. Weißt du, ich meine, also dann, wenn du was Individuelles willst, hat es halt auch irgendwie einen gewissen Preis. Ja, wir haben ja vorhin auch abseits der Mikros schon ein bisschen gesprochen gehabt, und hatten zwei, drei Sachen thematisiert. Deswegen wäre nochmal die Frage so, was denn uns alle quasi und auch dich natürlich in Zukunft so erwartet. Du hast ein paar Projekte, die jetzt irgendwie noch kommen werden.
Genau, genau. Das so, wie gesagt, das der Adlerring, das ist natürlich ein ständiges Projekt, da passiert immer was, ob es jetzt auch der Jubiläumsring war, der letztes Jahr rauskam zum 125 Jahre Jubiläum. Mhm. Und das war auch eine coole Geschichte, by the way. Da gab es dann 125 Ringe. Mit diesem ersten Adler, den die Eintracht hatte als Wappen.
Mhm. Ist es der, den ich auf dem T-Shirt habe? Auf diesem alten?
Nein, das schon? Nee, noch älter.
Noch älter?
Ja. Noch okay. älter.
Wow, okay.
Ja, und das war echt auch ein cooles Projekt mit der Eintracht. Da gab es dann auch noch eine Kette dazu. Und da haben wir halt auch gesagt, da haben wir uns echt was Besonderes überlegt und haben mit diesem alten Wappen dann einen Ring entwickelt. Und der dann auch innen im Ring war noch das originale Eintracht-Emblem als aktuelle. Und da gab es, wie gesagt, nur 125 Stück. Und die waren dann limitiert. Und die 125, also die Nummer 125, da haben sich dann viele drum gestritten. Weil du durftest dir die Nummer aussuchen. Und dann haben wir entschieden, wir stiften die Nummer, also diesen Ring, dem Eintracht-Frankfurt-Museum. Mhm. Und die haben sich sehr gefreut, wo wir das denen mitgeteilt haben. Und und der Ring ist jetzt auch im Museum ausgestellt. Mhm. Das Ganze, da gibt es mittlerweile auch eine WhatsApp-Gruppe mit diesen 125 Jahre Ringträgern. Das ist manchmal sehr dynamisch.
Also jeder, der so einen Ring hat?
Genau.
Die ist alle da drin, in der Gruppe?
Ist in der Gruppe, ja. Also okay. Manche wollten da nicht mit drin sein, aber die meisten sind mit drin. Und da haben wir auch jetzt schon so das ein oder andere Treffen gehabt. In der Weinbank in Frankfurt waren wir schon mal zusammen drin, weil auch die Besitzer, die haben so einen Ring. Und dann haben wir dort mal so ein Event gemacht, was ganz witzig war, wo alle kamen mit dem Ring an. Und haben auch zusammen schon mal die Eintracht geguckt, im Massiv. Und jetzt ist so eigentlich so ein bisschen so ein Highlight. Am 5. Mai machen wir mit dem Museum zusammen eine Führung. Museumsführung und eine Stadionführung. Weil der Matthias Thoma vom Museum besitzt quasi auch den Ring und er ist auch in der Gruppe mit drin.
Weißt du, welche Nummer er hat?
Ja, 125.
Ja.
Ah, er trägt ihn doch aber nicht.
Nee, er trägt ihn nicht, aber er ist ja
als
Museumsbesitzer.
Aber
wenn der den jetzt tragen würde, dann wäre ich beleidigt. Als,
nee, der ist
122.
Da. der ist da schön ausgestellt. Und da machen wir quasi eine mit ihm eine Führung zusammen, dann wo dann auch, also da kommen nicht alle, aber ein großer Teil wird dann da aufschlagen. Und da gibt es, wie gesagt, das Witzige war, also das heißt, ja, das Coole war, dass der Ring, der war jetzt im Januar ausverkauft. Also der wurde im April letztes Jahr gelauncht, der erste Ring. Und die sind jetzt quasi ausverkauft seit Januar. Und da gibt es jetzt noch eine Kette dazu, da gibt es noch ein paar von denen. Und auch die, wo die Kette haben und keinen Ring, die sind quasi in dieser Gruppe dann mit drin. Mhm. Und das war wirklich ein cooles Projekt, weil halt... Uns war halt wichtig, dass es halt auch komme ich zur Massenproduktion, ja, dass es kein Massenprodukt ist. Also wir können ja sagen, wir machen jetzt 500 Ringe. Aber wir haben gesagt, nee, 125 Jahre, 125 Ringe und auch 125 Ketten. Und es ist ja wirklich eine sehr kleine Zahl. Also wenn man jetzt überlegt, 150.000 Mitglieder und noch Fans on top. Aber da ging es uns wirklich um diese Ehrung von diesem Geburtstag und es würde wirklich was ganz, ganz Besonderes sein in einer kleinen Auflage.
Eine gewisse Exklusivität halt.
Exklusivität, ja. Genau. Ja. Und das war wirklich ein sehr schönes Projekt da mit der Eintracht. Und jetzt, was ansteht, wo es auch schon jetzt den ersten Ring gab, ich mache auch für die Icon League. Das ist so eine Kleinfeldfußball-Liga, die Toni Groß ins Leben gerufen hat und der Elias Neres ist so ein YouTube-Streamer, so ein YouTube-Star.
die haben das zusammen, das sind die Präsidenten von der Liga und die haben dann, da war dann letztes Jahr im September, war das dann der Start der ersten Saison. Und da hatte ich schon dann, war dann das Finale, war in München in der SAP Arena. Mhm. Und da war ich dann auch vor Ort und habe die Ringe quasi dann von dem Gewinnerteam ausgemessen und habe dann quasi diesen Championship-Ring für die Icon League gemacht.
Was ist da das Design, wenn ich fragen darf?
Das Design, das ist das Logo von der Icon League jetzt bei dem ersten Ring. Das ist quasi wie so eine Art Fußballfeld, aber in einer runden Form.
Ja.
Und das war auch ganz cool. Es gibt diese Liga, besteht aus 14 Mannschaften. Mhm. Und in diesem Ring sind 14 Brillanten reingefasst. Jeder Brillant steht für eine Mannschaft.
Wow. Okay.
Und das ist ein sehr cooles Projekt. Und wir haben auch in dem Ring innen drin kam das finale Wappen rein von diesem Siegerteam. Das ist quasi, gibt es von diesen Mannschaften, 14 das
heißt,
Mannschaften.
Das heißt, der Ring wird erst gemacht, wenn das Siegerteam feststeht.
Genau, also den Ring, ja, den gab schon das Design, aber der wurde dann finalisiert, weil auch jeder Ring wurde personalisiert.
Ja.
Die Trikotnummer und die Initialien von jedem Spieler kamen auf den Ring noch drauf.
Wow.
Und in den Ring rein, der war sehr, sehr aufwendig, gerade weil jeder Ring dann personalisiert wurde. Da ging es um 20 Ringe. Und die in den Ring innen rein kam dann das finale Wappen von dem Gewinner, von der Gewinnermannschaft. Und da hat jetzt die Season 2 hat angefangen, die zweite Saison im März. Da war ich auch dann vor Ort, in Düsseldorf war das, in der Castello Arena. Mhm. Da finden immer diese Spieltage statt. Es sind, glaube ich, auch 14 Spieltage. Und der Grund, warum ich aber auch da war bei diesem ersten Spieltag, ist, weil da wurden quasi wie in der NBA, wurden die Ringe quasi auf dem Spielfeld an das Gewinnerteam von der ersten Saison übergeben. So eine Ringzeremonie hat da stattgefunden, war eigentlich ganz cool gemacht. Und da dann auch dann Toni Groß quasi die Ringe überreicht an das Gewinnerteam. Er hat dann quasi auch noch von uns ein Geschenk bekommen, weil er einfach ein Präsident von der Liga ist und er so einen Ring dann braucht. Und ja. genau. Und wir haben dann, geht es weiter jetzt. Und das ist das nächste größere Projekt im Mai, am 25. Mai. Er ist doch an dem Wochenende, wo auch das Pokalfinale in Berlin ist, ist an dem Sonntag, also Samstag Pokalfinale, Sonntag ist das Icon League Finale. Da werde ich wieder vor Ort sein und werde dann quasi, da wird dann das Gewinnerteam dann feststehen an dem Tag und da wird dann wieder die Ringe ausgemessen und da bin ich gerade dabei, einen neuen Ring zu entwerfen. Also das ist der Prototyp, der steht schon so gut wie. Und das hat eine andere Form. Und das war immer so ein Beispiel von Lionel Messi. Gab es auch so mal ein Bild von Adidas Ballon d'Or. Der hat ja, glaube ich, 8 Ballon d'Ors gewonnen. Und er hatte dann quasi, da wurden Ringe dann entwickelt, wo er für jeden Ballon d'Or einen Ring am Finger hatte. Und so ist auch dann so ein bisschen die Idee entstanden, dass es bei der Icon League für jede Saison gibt es einen eigenen Ring. Da werde ich wieder quasi die Ringe abmessen und dann im September geht es mit der Season 3 weiter, wo dann quasi die Ringe überreicht werden.
Also Beginn von der Season 3 ist im September und da werden dann die Ringe für den Gewinner aus der zweiten Saison.
Genau. Also ich nehme quasi schon dann als Showpiece diesen einen Musterring. Mhm. Der wird dann fertig sein, der wird dann dort auch präsentiert und dann sehen auch dann die Gewinner und wie gesagt, dann werden die Ringgrößen abgenommen und dann fängt wieder das Spiel von vorne an und dann werde ich quasi in diesem Zeitraum von Juni bis August werde ich dann diese Ringe quasi umsetzen, wo wieder alle personalisiert sind. Da kommen auch dann wieder 14 Brillanten rein, wo für die Mannschaften stehen.
Und das ist echt ein cooles Projekt, weil es einfach, ja, das ist auch schon sehr, würde ich sagen, amerikanisiert. Aber ich finde halt, ich bin auch ein großer Amerika-Fan, was die Sportart betrifft und das Land. Politik lassen wir mal weg.
Ja.
Und ich finde halt, das ist halt in Deutschland, also die Bundesliga ist ja schon sehr konservativ und wo es jetzt keine so Show-Einlagen gibt. Und ich finde halt sowas, was die da aufgebaut haben, das finde ich, oder wo es dann wirklich 14 eigene Mannschaften gibt, die sich selber quasi aufstellen und selber eigene Sponsoren finden und Spieler scouten, finde ich irgendwie mal was Neues. Und ich glaube, da geht es auch darum, so eine junge Generation da mehr mit anzusprechen. Und das ist echt ein sehr spannendes Projekt, wo ja auch viele ehemalige Spieler involviert sind. Also auch da zum Beispiel, wo ich jetzt in Düsseldorf war, da auch Frank Ribéry, Claudio Pizarro sind dabei, oder auch Laura Vontora, auch Moderation oder Musikbereich, Bausa ist da involviert in den Mannschaften. Die Mannschaften, die haben alle auch Kapitäne. Oder auch so Chefs quasi, und manche spielen noch mit und manche sind quasi nur, die repräsentieren dann diese Mannschaft.
Oder Schirmherr oder wie man das nennt.
Genau, genau. Und,
stimmt, ich glaube, Contra K ist auch dabei bei Berlin.
Das kann sein, doch, Luciano. Luciano ja, ist ja auch
mit. Ich glaube, auch Felix Lobrecht auch. Als der Comedian ist auch irgendwie dabei. Involviert.
Wie gesagt, es sind wirklich so viele, wo da involviert sind. Ich weiß nicht jeder. Und ja, und da ist auch oder Benny Henrichs von Leipzig oder der Robert Andrich von Leverkusen. Ich glaube, Mamouche ist ja, glaube ich, auch Ekitike sind irgendwie damit involviert. Also es sind wirklich viele bekannte Gesichter und natürlich viele Streamer. Dort ist schon auch eine ganz andere Welt mit den ganzen Streamern, die dort vor Ort sind und involviert sind.
Ja.
Aber es ist gerade, weil es halt mal was ganz anderes ist und es auch funktioniert und es hat es halt auch, finde ich, seine Berechtigung. Und ich finde es toll, dass sich da mal welche was Neues trauen.
Auf jeden Fall.
Manche mögen es, manche mögen es nicht. Das ist wie bei allem.
Genau.
Das ist halt, da bin ich auch schon echt auch stolz, da ein Teil von diesem neuen Produkt zu sein. Das ist dann auch, fand ich auch halt richtig, hat echt Spaß gemacht, wo ich in Düsseldorf war und bin halt dort vor Ort und habe den Ring repräsentiert, weil das haben echt auch die ganzen Leute dort abgefeiert, dass die halt auch mal sehen, wer da dahinter steckt. Das ist kein Massenprodukt irgendwie aus China, wo die jetzt dort geordert haben und werden dort verteilt. Da ist wirklich dann der Designer, der Typ da noch, wo dann dort die übergibt quasi oder halt dahin bringt.
Und das ist nicht der Pokal, den du im Internet bestellst und gravieren
genau, lässt. Genau, genau,
ja leider auch.
Genau.
Ist ja auch völlig legitim, aber ist halt was anderes.
Ist was anderes und das ist das, was ich, was halt echt auch die Leute dann dort geschätzt haben und das macht dann auch dann Spaß, ist dann auch so eine Bestätigung letzten Endes. Wenn du das siehst, wie die da drauf reagieren, und es war halt mir auch wichtig, da auch mal einen Ring zu machen, der zwar so einen Championship-Charakter hat, aber halt nicht jetzt irgendwie über drei Finger geht und den du dann nur irgendwie mal kurz zum Zeigen anziehst, sondern den du auch, ja, wo dann auch der Benny Henrichs gesagt hat, oh, geiler Ring, den kann man ja auch mal so anziehen. Das ist nur für die Vitrine was, und das ist halt mir, finde ich auch, es gibt natürlich immer so Spezialgeschichten auch, aber grundsätzlich finde ich das schon immer auch cool, egal wie crazy so ein Design halt auch sein kann. Das, für mich muss es irgendwo immer tragbar sein. Mhm. Das ist mir wichtig.
Hast du noch was du gerne machen würdest? Hast du so ein, sag mal, Traum oder.
Ja, für Kickers Offenbach den Meisterschaftsring.
Okay. Ja, da bist du eine Ausnahme.
Hiermit haben wir den Abbinder für unseren Träger.
Sehr gut. ist eine gute Frage. Also ist so ein Traum. Wie gesagt, ich bin immer offen für alles. Es muss einfach passen. Natürlich ist es, finde ich, das, was ich halt spannend finde, ist gerade jetzt im Sportbereich, weil ich da jetzt ja schon drin bin mit dem Adlerring und mit der Icon League, finde ich halt zum Beispiel spannend, es können ruhig mal die Medaillen ersetzt werden durch Ringe. Also auch diese ganzen, wir leben 2025. Und es gibt ja die Torjägerkanone. Oder dass es zum Beispiel auch zur Torjägerkanone in der Bundesliga gibt es halt auch einen Ring. Mhm. Weil einfach kommt ja schon auch ein bisschen mehr von Amerika, weil einfach Ringe, ob es jetzt Shirts sind oder irgendwelche Skulpturen, Pokale, aber so ein Ring hat nochmal eine eigene Kraft. Oder so eine eigene, irgendwie, das ist auch für mich was Modernes, das kannst du auch mal anziehen, du kannst das irgendwie, es ist klein, du kannst es überall hinstellen und ich finde, das kann auch mal, also gerade wenn es jetzt um einen Pokalsieg geht, dass vom DFB-Pokal, dass es da irgendwie halt auch irgendwie dann irgendwie in Ringform was gibt und ich glaube, sowas fände ich schon ziemlich spannend, da auch für sowas dann die Ringe zu entwerfen, also oder umzusetzen quasi. Mhm. Das finde ich schon irgendwie cool. Coole
Idee auf jeden Fall, ja.
Ja. Vor allem, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde halt, man kennt es vielleicht von früher noch, wenn man irgendwie, man hat irgendein kleines Turnier gewonnen, man bekommt einen Pokal. Aber im Team sind...
Medaillen. Nein, man bekommt jeder eine Medaille.
Ja, okay.
Nee,
ja.
Ich habe, unser Zimmer hängt voll am Bett mit Medaillen und wenn sich meine Jungs umdrehen, dann ist es so, als wäre der Almauftrieb oder Abtrieb. Ich hört mal jedes Mal das Glockengeläut.
Ja,
weißt du?
Gut.
Das ist schon echt, das ist okay. Tatsächlich, die machen das jetzt ein paar Jahre, aber die haben da schon richtig was angesammelt.
Ja, stell dir nur mal kurz vor, du hast jetzt anstatt diesen Medaillen, hast du da Ringe.
Gut, in dem Fall, in dem Alter würde ich sagen, okay, das wäre leicht übertrieben. Aber ich finde natürlich, in anderen Bereichen finde ich es eine richtig geile Idee.
Auf jeden Fall. Was ich damit kurz sagen wollte,
das Problem ist ganz kurz, wenn du das jetzt mit Ringen machen würdest, ich möchte nur mal die Idee dahinter, bei vielen Turnieren kriegt halt jedes Team eine Medaille, ob die Erster oder Letzter geworden sind.
Ja, das geht.
Dann hast du halt einfach eine riesen, weil es darf sich ja keiner auch zurückgesetzt fühlen und so. Was auch okay ist, jeder wie er mag, aber das Ding ist, das sind halt wirklich Tonnen von Medaillen, die da in Kistenweise angeschleppt werden.
Ja,
da
es gibt
also, nee, aber was du gesagt hast, ist absolut sinnig. Und
es muss ja nicht jeder Ring mit 14 Brillanten besetzt sein. Es muss ja nicht Gold sein. Ich war mal ein Jahr in Amerika, Austauschstudent mit 17. Hab da in der Highschool, war ich da Basketball gespielt, Football, alles, was man da so macht. Und da haben wir auch dann, habe ich den Highschool-Abschluss gemacht, als Deutscher quasi, so eine abgeschwächte Form. Oder sie haben mich machen lassen. Mhm. Und da quasi, oder auch die ganze, ich war quasi in dieser Klasse drin, die halt in diesem Jahr abgeschlossen haben dann. Und da war ich dann mit dabei und da haben wir quasi, haben alle auch in einem Edwin-Ring bekommen, der für diesen Abschluss steht. Das war einfach irgendein, das war nichts Besonderes, aber den Ring, den habe ich immer noch in einer Box drin und es ist irgendwie cool, in den Ring von damals, ich finde es irgendwie cool, es muss auch in dieser Form, also diese Tonnen von Medaillen, wenn es kleine Ringe sind, es muss kein spektakuläres, super fettes Teil sein. Ich finde einfach, einen Ring kannst du ja auch mal über eine Kette ziehen.
Das wollte ich gerade sagen, vor allem, weil eine Medaille hängst du dir halt nicht um. In 10 Jahren. Und sagst, ich war dabei bei den Bundesjugendspielen.
Ja, da gibt es nur Urkunden.
Aber Bundesjugendspiele ist cool.
Wenn du einen kleinen Ring hättest, der dir vielleicht als 10-Jähriger gepasst hat und sagst, ich finde ihn so schön und dann hängst du mit einer Kette, jetzt ist auch okay. Ja.
Nochmal,
das und ist kein Kritik. Stell dir vor, du gehst wohin und dann sagst dir hier, wenn ich darauf anspreche, sagst du hier, guck mal hier, mein Ring, ich war dabei, Bundesjugendspiele 1992.
Der Ursel,
ich habe gewonnen. Mit 2 Meter Vorsprung.
Ja, mit 2 Meter Vorsprung
ist doch geil. Ich sag dir nur eins, wenn du jetzt die Medaillen meiner Jungs mit Ringen ersetzen kannst, dann würde es das, dann wäre das auch so, es wird bis zu den Knien gehen, die Kette.
Weißt du? Ja, ja. Also,
ich meine, ja. Jugendfußball, das ist alles cool.
Ja, du musst nicht so weit zurückgehen. Nee, natürlich sind es dann, ich weiß bei F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend.
Ja, ja. Nee, mein Beispiel mit dem Pokal war jetzt, also guck mal, jetzt ganz, ganz plumpes Beispiel. Wir haben damals irgendwann mal irgendein Streetball-Turnier gewonnen. Da gab es halt von Adidas dann so ein, hier das Streetball-Männchen als Pokal. Es gab einen. Wir waren vier Leute im
Pokale
Team.
Gibt es auch immer nur einen.
Ja, so. Wir waren aber vier Leute im Team. Hättest jetzt für das Siegerteam, ich sage es einfach mal, vier Ringe gegeben, statt einem Pokal, hätte jeder einen
gehabt. Ja, gut, das ist wieder was anderes.
Weißt, das
ich bin doch bei euch,
Mann. Ja. Weißt du, ich glaube, wahrscheinlich würde ich den Ring von 1906 oder 97 Streetball-Turnier gewinnen auch nicht mehr tragen, aber ich hätte ihn auf jeden Fall noch. Bei der Gelegenheit, wer hier zuhört in meinem Team, wer hat den Pokal eigentlich? Aber ich habe ihn nicht. Aber ich finde das schon so auch, also es ist kleiner, ne? Aber es ist theoretisch für jeden was.
Absolut.
Ne? Wie du schon sagst, wie viele Jungs sind im Team bei dieser Icon League? 20 hast du gesagt.
20 circa, ne? 20. Ja.
So, da kriegt jeder einen Ring.
Ja.
Es gibt wahrscheinlich trotzdem einen Pokal.
Ja, es gibt einen Icon League Pokal. Es gibt einen richtig krassen Pokal.
Genau, es gibt einen, der landet irgendwo, keine Ahnung, im Vereinsheim oder wo auch immer. Da steht er dann, ist auch schön. Oder der wird als Wanderpokal quasi weitergegeben. Jeder darf den einen Monat haben.
Ja.
So, aber den Ring hat halt jeder.
Ja, und es war einfach auch, wo ich das bei dieser Icon League Finale, wo die Ringe übergeben worden sind, wie die ausgerastet sind schon und haben so einen Championship-Ring, wo dann ihre Gravierung drin ist. Die wir haben die Edwies graviert, mit deren Logo und deren in Trikotnummern drauf graviert.
Viel geiler.
Wie die da allein schon, wo die das gewonnen haben und wir haben noch in der Kabine saßen, wo die gefeiert haben und haben die Ringe noch in der Nacht um 23:30 haben wir die Ringe, die Finger ausgemessen. Die haben alle, die sind wie kleine Kinder rumgesprungen und haben sich gefreut wie Bolle. In diesem Siegesrausch wurden noch ihre Finger vermessen, weil sie ihren Championship-Ring wird ihnen angefertigt. So. Wie geil ist die Geschichte?
Ja. Total, das meine ich ja damit.
Und es hat halt auch die Icon League verstanden, dass sowas wirklich auch da dann zelebriert wird und das ganze Produkt auch besonders irgendwo macht.
Auf jeden Fall.
Es ist ein kleiner Teil, aber es ist irgendwie, da kannst du auch wirklich auch was schaffen mit diesen Storys, mit diesen Geschichten.
Auf jeden Fall, guck mal, es gibt ja nicht umsonst diese in der NBA war das nicht Jordan, glaube ich, der dann irgendwie seine Finger gezeigt hat mit dem so viel Ringe habe ich jetzt?
Genau. Ne, wenn er so viel macht, so. Er kriegt für jeden Titel in der NBA kriegst du einen Ring und der hat ja ein paar.
Ja,
hat ein
paar, Football genauso. Ich meine, das ist
schon geil, auch wenn die nicht immer tragen.
Das ist ein Zeichen, die zeigen ja auch immer, genau, diese Ringe. Das steht ja dafür, wie viele Meisterschaften die gewonnen haben.
Stell dir mal vor, Jordan steht da mit Medaillen.
Die hat er auch, aber so,
ja, aber das ist doch einfach, das hat doch einfach Style, wenn du Stil, wenn du hier da ein Bild mal machst, wo du deine acht Ringe alle halt, Ringe das ist einfach, hä?
Ja, genau, ja, alle Ringe anhast. Ja. Und der muss nicht Scottie Pippen fragen, ob er mal kurz einen Pokal haben kann.
Ja.
Um ihn zu zeigen.
Ja, und der würde bei Jordan stehen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber
ja.
Sechs.
Ja.
Und das ist ja das ist eine coole Geschichte.
Finde ich auch. Ich finde auch sowas, ja, ich finde es gut als Idee und ich finde auch geil, dass es dann solche Institutionen gibt, die sich da auch bereit erklären, dazu zu sagen, geil, sowas machen wir mit. Also sowas greifen wir auf als Idee.
Das hat ja dann auch mehr Wert, weil wenn du merkst, jetzt immer wieder bei dem Punkt, jetzt schließt sich auch wieder der Kreis, wenn du jetzt sowas hast, aber sowas auf die Beine stellst und dann sowas mit Wertigkeit mit reinnimmst, dann hat das auch nicht diesen Plastikcharakter, sondern du hast halt auch diesen ein ganz anderer Stellenwert, dann wollen die auch was anderes darstellen. Ich meine, der Name Icon League ist halt auch schon, ne, steht ja für sich und dann noch mit sowas das zu unterstreichen als Wertschätzung auch für die Spieler und für das ganze Ding an sich, finde ich das eine gute Idee und vielleicht ist es ja für dich auch für die Zukunft ein Vorbild für andere Ligen, um das vielleicht umzusetzen oder andere Wettkämpfe oder was auch immer. Weil, wie gesagt, die Idee finde ich richtig cool.
Ja, und ich finde halt auch gerade cool, dass dann auch so wie die Icon League jetzt, dass die halt wirklich auch Wert auf so eine besondere Herstellung halt legen. Das, die könnten ja auch, es gibt ja auch Anbieter in China, da schickst du hin, ich will einen Championship-Ring, dann kriegst du 2 Wochen später einen Championship-Ring. Den gibt's halt schon irgendwo in tausendfacher Form, aber
die Medaillen.
Ja, das ist halt das. Also ich habe da auch, da hat mir nochmal ganz kurz zurückzukommen, wo ich ja mit Benny Henrichs mich unterhalten habe, und er war von dem Ring ziemlich angetan, von dem Icon League Ring, und da hat er mir gesagt, ja, wir haben auch einen Ring gekriegt, also wo wir den Pokal gegen die Eintracht gewonnen haben. Und aber er war sich dann irgendwie so gefühlt nicht sicher, ob er mir den zeigen soll. Hat er da gemerkt, halt, was so ein Scheißes das ist. Aber jemand hat er mir dann echt das Bild gezeigt, und es war wirklich halt so eine, irgendwie hat dann da jemand die Idee gehabt, wir bestellen mal irgendwo im Ausland halt so Ringe, wir schicken unser Red Bull Logo hin. Mhm. Und das war wirklich schön ist was anderes. Mhm. Und das fand ich halt cool, wie er dann das so gecheckt hat, und das ist ja, den kannst du ja richtig tragen. So. Das ist ja geil, Ring.
Jetzt hast du es geschafft, dass Benny Henrichs auf dem Transfermarkt erscheint im Sommer.
Und so Eintracht
wird. Ja, ist ein guter
Spieler. Weil er mal ein geiler
Nationalspieler auch.
Absolut, ey. Respektiert. Der ist vielleicht was für dich. Vielleicht kommt er noch zur Eintracht.
Na gut, ja. An dieser Stelle zerstöre ich den Vibe nicht mit der Frage, was so ein Ring kostet oder wert ist. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise zur nächsten Rubrik oder zur nächsten kleinen, fast schon Abschlussrubrik in unserer Bar. Und zwar gibt es in Sigis Bar eine Jukebox. Die muss gefüttert werden mit Songs. So wie das früher war, ne? In der Jukebox sind Songs drin. Diese Jukebox kann man in Form einer Spotify-Playlist natürlich nachhören. Mhm. Deswegen jetzt die ganz wichtige Frage an dich. Welchen Song möchtest du?
Oder welche Songs?
Du musst schon relativ spontan regeln, du darfst jetzt nicht dein Handy nehmen, nicht deine Playlist angucken. Ich habe einen prädestiniert für heute.
Nein, lass mich raten, in der letzten Zeit hast du immer so Ring of Fire.
Nein. wenn du magst, Tobi, können wir den für dich draufsetzen. Ich habe so einen ähnlichen, ich würde sagen Diamonds and Pearls von Prince. So, weil das passt
Der ist geil.
Passt ja auch, also ist ein schöner Song und passt ja aber ein bisschen auch zum Thema. So. Aber Ring of Fire wäre eine gute Idee.
Ja, bei dir mit den letzten Wochen.
Ja, ja, ich weiß. Ich bin immer so. Aber nein, ich finde.
In letzter Zeit, ja.
Ich mache Diamonds and Pearls drauf.
Cool.
Ja, so. Aber jetzt bist du dran, Ralf. Ganz spontan. Kann ein Song sein, kann 2, 3 sein. Ist nicht schlimm.
Frank Sinatra.
Mit welchem Song?
I Did It My Way.
Okay.
My Way.
Geil. Stark. Ist noch nicht drauf und finde ich auch sehr passend. Doch, ehrlich, sehr passend. Hast du einen, Tobi, heute?
Nö.
Doch. Ring of Fire.
Aber auf jeden Fall, ich finde, Frank Sinatra hat so viele gute Songs. Also das ist, mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren. Also das, wenn ich jetzt auch so eine Zeitkapsel geben würde, würde ich da gerne also zu ihm mal zum Konzert gehen. Hm. Madison Square Garden, New York, Frank Sinatra. Und Muhammad Ali, was ganz anderes. Rumble in the Jungle. Mhm. Also mit der Zeitkapsel, wenn sie gibt.
Ja.
Zu welchem Event würdet ihr?
Event?
Ja, also in so
zurückreisen.
Zurückreisen, die Vergangenheit, wo ihr nicht gehen konntet, weil ihr noch nicht geboren wart.
Jetzt
oder?
Kommt der Ralf hier mit den krassen Fragen um die Ecke kurz.
Jetzt muss ich auch eine Frage zum Schluss klar, muss ich stellen.
Du, natürlich stark. Darfst du, kommst du echt mit völlig krassen Fragen um die Ecke. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde mir gern, wenn ich in der Zeitkapsel zurückreisen könnte, mir ein Michael Jackson Konzert anschauen, am besten im Waldstadion. Mhm. Weil ich glaube, das. Also, es gab es ja in.
War der im Waldstadion?
Ja, ja, der war im Waldstadion. Und das, ich glaube, das war.
Auch geil. Michael Jackson im Waldstadion.
Ja. Ja.
Auch geil.
Ja, das würde ich mir gerne quasi rückblickend nochmal anschauen. Ansonsten. Wow. Also, ich war noch nie bei einem Live-NBA-Spiel. Hat leider nie funktioniert und ist ja auch nicht ganz günstig. Also quasi Reise plus dann Tickets. Ich glaube, ich wäre ich war ja damals auch ein riesen, natürlich Michael Jordan, Chicago Bulls-Fan und so. Und ich glaube, ich wäre gerne, wenn ich das könnte, also wenn quasi das Ticket inbegriffen wäre in der Rückreise, in der
Zeitkapsel. Okay, ich habe es jetzt gewünscht, aber Ticket habe ich keinen. Scheiße, stehe ich vor der Halle.
Genau. Ja. Oh, ich glaube, dann wäre ich gerne mal bei so einem.
Ja.
Bei einer dieser muss auch nicht das Endspiel, aber eins von diesen Endspielen.
Absolut.
So, das würde ich mir gerne mal.
Auch stark.
Hätte ich gerne mal live gesehen. Aber dann auch, wenn schon Kurzzeit. Mhm. Also,
ist mit dem Begriff,
Steve. Ja, ist mit drin. Ist das 5.000-Dollar-Ticket ist mit drin. Ist
super. Dann auf jeden Fall. Wobei ich glaube auch, dass man, wenn man ganz unten sitzt, ist schon geil, aber das ist schon auch, also ich würde so ein bisschen höher, so dass ich alles sehen kann. Also, ne, dass man das Spielfeld aus einer angenehmen Entfernung sehen kann.
Ja.
Ja, das wäre mein, wie sagt man denn, Zeitreiseziel.
Ja, bei mir verwischt sich das ein bisschen mit, weil Zeitreise, also das ist das, was mir jetzt spontan einfällt. Also ich war da schon auf der Welt und ich habe es auch gesehen, aber ich war nicht vor Ort. Das wäre schon... wenn ich die Frage so ummodellieren könnte, dass wo wäre ich gerne vor Ort gewesen, wäre für mich tatsächlich WM-Finale 1990 in Italien, weil das für mich das erste Fußballspiel ist, an das ich mich erinnern kann, dass ich wirklich aktiv geguckt habe, bewusst geguckt habe.
Geil, cool.
Und das war in der Taverne in Griechenland, Sommerferien, und habe nicht so groß was gecheckt. Ich habe nur gemerkt, dass da was ganz Großes passiert ist. Und da, ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch für Fußball interessiert, mehr für Fußball interessiert. Also ich war da vielleicht ein bisschen Spätzünder. Und danach kam auch erst die Eintracht. Also ich habe da tatsächlich mit Fußball gar nicht so viel am Hut gehabt vorher, habe eher andere Sachen gemacht. Aber das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Deshalb, wenn jemand dann auch... Wenn es mit inbegriffen ist, dass man vor Ort ist, dann würde ich mir gerne nochmal, auch wenn es nur ein Elfmeter war, aber dieses ganze Gefühl, dieses ganze, vor allem auch die Zeit, ne? Also ich meine, heute ist es alles so modern und so, und damals, wenn man sich so die Fotos anguckt und Lothar Matthäus mit dem Pokal und allem drum und dran, wenn man die Geschichten hört, die haben sich nachts rausgeschlichen, sind fein. So Sachen, weißt du, wenn man so den Background so ein bisschen mitbekommt und die Zeit. Und wie gesagt, für mich einschneidendes Erlebnis, weil, wie gesagt, erste bewusste Fußballspiel, das ich mir angeguckt habe, mit Maradona und gegen Maradona. Und ich glaube, das wäre sowas, was ich mir dann gerne auch mal live angeguckt hätte, weil ich glaube, das muss zu krass gewesen sein. Also ja, deshalb eher so in die Richtung.
Cool.
Ja, auch eine starke Zeitreise.
Ja.
Ralf, wir sind, oder was heißt wir sind? Wir müssen... irgendwann zum Ende kommen. Deswegen würde ich sagen, bevor die vorletzten Worte dir gebühren, mache ich schnell meine letzten Worte. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Vor allem auch nochmal irgendwie zu hören oder jetzt auch nochmal zusammengefasst zu hören, dass es eben nicht nur der Eintrachtring ist, der dich ausmacht. Was ja man nach außen
nicht manchmal, nur Eintrachtschmuck
manchmal so wirken kann. Ja. Und auch alles andere zu hören, ne? Auch deine Story zu hören, wie du dazu gekommen bist. Das war für mich sehr, sehr interessant und deswegen an der Stelle vielen Dank. Ich bin kein großer Könner dieser letzten Worte. Deswegen darfst du natürlich jetzt noch was sagen, aber abschließend hat natürlich Tobi das letzte Wort. Deswegen erstmal die vorletzten Worte gebühren dir.
Okay. was sage ich jetzt noch? Also auf jeden Fall
kauf
danke.
Kauf meinen Ring, folgt mir auf Instagram.
Genau. Werbung.
Genau.
Ich fand es auch, also danke für die Einladung. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Es war super angenehm. Und da schweift man auch gerne mal ab bei euch, weil man sich hier wirklich sehr entspannt irgendwie fühlt und das auch, dass ihr euch dafür interessiert und gute Fragen gestellt habt, war das wirklich eine schöne Runde und ich kann nur Danke sagen und habt ein tolles Format hier und wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Mit dem Podcast und bis bald.
Ja, wir geben dann gemeinsam die letzten Worte an Tobi ab an der Stelle.
Heute ist nicht so einfach, muss ich sagen. Aber weil wir erstmal auch vielen Dank von meiner Seite aus, aber hier sitzt natürlich wieder auch ein Beispiel, was wir das ein oder andere Mal schon hier hatten oder vielleicht auch bei vielen Gästen hier hatten, dass einer... nämlich das macht, was seine Leidenschaft ist und das umsetzt und zu seinem Beruf macht, das bist du für mich auch wieder ein großes Beispiel, dass man lernt, Nein zu sagen, ist wichtig. Aber ich glaube, ich möchte heute den Schwerpunkt mit meinen letzten Worten doch mal auf das legen, was auch ein großer Themenschwerpunkt heute war, nämlich auf Qualität und Wertschätzung, was oft auch mal hinten runterfällt und wir heute hier, glaube ich, auch mit deinen Produkten und mit deiner Arbeit als Beispiel, möchte ich das herausgreifen, nochmal deutlich gemacht haben, dass nämlich nicht immer nur die Oberfläche zählt, was dabei rauskommt, was man kauft, was man bekommt oder wie auch immer, sondern dass da auch oft viel dahinter steckt und nämlich, dass man das erstmal das wertschätzt, was man bekommt, also rein materialistisch gesehen, dass man, sei es dein Schmuck oder auch andere Dinge einfach, wenn man die bekommt, dass man die anders wertschätzen weiß und nicht sagt, ja okay, wenn es kaputt ist, kaufe ich mir ein neues oder wie auch immer, sondern dass man weiß, was da drin steckt. Und im zweiten Punkt, und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit noch viel, viel wichtiger, auch in ganz anderen Bereichen und in ganz normalen, alltäglichen Bereichen, aber auch bei dir und du als Beispiel, einfach, dass man auch die Menschen wertschätzt, die alle Arbeit machen, die Sachen herstellen, wow, die für uns da sind, ob sie den Bus fahren oder ob sie unser Essen ernten, ob sie es verkaufen, ob sie den Müll wegbringen oder sonst irgendwas oder auf uns aufpassen, wenn wir im Stadion sind oder keine Ahnung, die einfach sich um uns kümmern, wenn wir krank sind oder diese ganzen Menschen. Es ist oft heutzutage selbstverständlich, dass das alles da ist. Viele sind vielleicht sogar schon noch undankbar in manchen Dingen, wenn es nicht so läuft, wie sie wollen. So hoch ist die Selbstverständlichkeit. Klar, ist nicht immer alles cool, aber viele Menschen da draußen geben wirklich Tag für Tag ihr Bestes, um alles am Laufen zu halten. Und ich glaube, da gebührt mehr als das Gehalt, das meistens sogar zu wenig ist, die sich um unsere Kinder kümmern. Und wie auch immer, dass man halt da halt auch vielleicht mal drüber nachdenkt, was die Leute wirklich leisten und wie schwer es ist, ob man es überhaupt selber machen würde und wie man es machen würde. Und dass man vielleicht dann auch sagt, okay, das ist mehr als nur die Dienstleistung, das ist mehr als nur der Ring, es ist mehr als nur das Produkt, sondern da stecken Leute dahinter, da steckt Arbeit dahinter, da steckt Herzblut und Leidenschaft dahinter, wie bei dir, Ralf. Und dementsprechend plädiere ich heute dafür, ein bisschen mehr Achtsamkeit und mehr Wertschätzung für die Menschen und nicht alles als selbstverständlich ansehen.
Das hast du schön gesagt, Uwe.
Super, perfekte Abschlussworte.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Ey.
Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frisch hier.
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.